Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen, ja, mittlerweile Mittag, Leute. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen. Heute früh gab es keine Folge aus diversen Gründen. Und zwar Björn und ich haben gesagt, hey, wir wollen einfach direkt auf die erste Play-In-Nacht reagieren. Und ja, dementsprechend ist Björn natürlich auch hier am Start. Er hat sich beide Games live reingezogen. Ich nur eins, dann bin ich eingeschlafen. Deswegen habe ich mir das zweite dann im Real-Life reingezogen. Wie geht's dir, Mann? Alles gut bei dir?
Mir geht's super, ey. Die Postseason hat angefangen. Es ist Play-In-Zeit zwar noch, aber ich call's jetzt einfach die Playoff-Zeit. Das ist die geilste Zeit im Jahr für unsere NBA-Fans. Du merkst die Spannung. Du merkst, manche Teams scheiden aus, wo man nicht mit gerechnet hat. Werden wir gleich drüber reden, was mit den Warriors jetzt passiert. Und es ist nice. Es sind Do-or-Die-Spiele jetzt diese Woche und dann am Samstag geht's los von Samstag auf Sonntag mit Playoff-Serien. Und die Playoffs sind dieses Jahr unfassbar kompetitiv in beiden Conferences. Sprechen wir beide gleich drüber. Du hast mir gerade schon gesagt vor der Aufnahme, dass du sogar das ein oder andere Upset-Potenzial siehst. Deswegen, wir werden auf jeden Fall heute alle Serien durchtippen, Leute. Wir werden über die Play-Ins sprechen, wie Max gerade gesagt hat, und werden insgesamt einfach so ein bisschen Post-Season Überblick verschaffen heute.
Genau, wir machen heute auch quasi Spieler der ersten Play-In-Nacht und der nervigste Moment, so, weil wir jetzt gesagt haben, was interessiert euch jetzt noch die Regular Season? Wir sind jetzt einfach angekommen in der Postseason und reagieren jetzt erstmal auf die beiden Play-In-Duelle. Die Pelicans gegen die Lakers, das war gleich mal das Eröffnungsspiel. Die haben sich in der Saison ja schon ein paar Mal gesehen, auch am Sonntag wieder aufeinander getroffen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dein Pick waren auch die Lakers, oder, in diesem Spiel?
Genau, mein Pick waren die Lakers. Die hatten den Vorteil, dass sie von Sonntag bis heute jetzt dann in New Orleans einfach bleiben konnten, ne? Und dadurch haben sie natürlich auch nicht so wirklich diese Anreisestrapazen gehabt und dieses Reisegefühl in den Knochen, sondern die waren jetzt schon ein paar Tage da, konnten sich akklimatisieren, haben das Spiel am Sonntag deutlich gewonnen und haben jetzt heute Nacht auch gewonnen. Zwar knapper als gedacht. Die Pelicans muss man wirklich loben. Die kamen mit sehr, sehr viel Energie. Aber am Ende lag es dann vor allem daran, dass Zion sich halt leider in den letzten 3-4 Minuten verletzt hat. Der war bis dahin ein überragender Mann mit 40 Punkten. Der hat so viel gemacht. Und es war wirklich bitter. Und ich nehm's mal vorweg, das war mein nervigster Moment von diesen Play-Ins jetzt, weil er wird so hart kritisiert, schon mal Zion während des Play-In, während des In-Season-Tournaments. Das war ja auch gegen die Lakers, glaube ich, wo sie rausgeflogen sind.
Ja, da haben sie eine richtige Klatsche kassiert, ja.
Genau, und er wird so krass auseinandergenommen in den landesweiten Medien. Alle hacken auf ihm rum, alle gehen auf dieses Gewichtthema ein. Und dann kriegt er sich richtig in Shape über die Saison, trifft jetzt hier wieder auf das Team, was ihn so blamiert hat, was seine Mannschaft rausgehauen hat. Und er hat die Möglichkeit, in die Playoffs zu gehen. Und dann macht er 40 Punkte, macht eines der besten Spiele, die ich je von ihm gesehen habe. Und dann verletzt er sich bei einer Aktion, wo es nicht mal einen Kontakt gab von einem anderen Mitspieler oder Gegenspieler, sondern es war einfach eine Flug-Injury. Es kann einfach passieren. Ich weiß nicht, ob du was anderes gelesen hast. Ich habe Hamstring jetzt gelesen.
Genau, also das ist auch bei mir der aktuelle Stand, ja.
Ja, hintere Oberschenkel. Und es war so frustrierend und es war so schade. Und du hast gemerkt, die Pelicans haben dann irgendwie noch versucht zu überleben, aber die Lakers hatten dann einfach, waren abgeklärter. LeBron hat einen sehr, sehr krassen Klatschwurf getroffen. Und dann haben sie es am Ende über die Freiwürfe gewonnen in der Crunch-Time. Ja, ich weiß nicht, was du noch ergänzen willst zu dem Spiel, aber so
habe ich es
so ein bisschen gesehen. Okay.
Glaubst du, die Lakers hätten das verloren, wenn Zion die letzten 3 Minuten auf dem Feld hätte stehen können? Denn ich glaube ja. Ich glaube, die Lakers hatten Glück, dass Zion runter musste, weil zu diesem Zeitpunkt hatten sie gar keine Antwort. Das war so verrückt. Die Pelicans Defense ist mit Zion auf dem Feld gerollt. Dann hast du schon angesprochen, am Ende Brandon Ingram, muss man auch erwähnen, dann konnte nur 25 Minuten gehen. Dann hattest du am Ende auf dem Feld Dyson Daniels, Herb Jones, Trey Murphy, Larry Nance Jr. und ich glaube CJ McCollum. Und das ist natürlich
und Alvarado. Hat nicht Alvarado.
Ja, oder Alvarado. Ja, genau, richtig. Ich glaube, da muss irgendeinen müssen wir dann runternehmen. Ja, aber die Frage nochmal an dich. Glaubst du, die Lakers hätten es trotzdem gewonnen oder denkst du, es wäre sehr, sehr eng geworden mit diesem Zion gerade in diese, weil der ist ja in jeden Spieler rein, auch gegen AD. Mhm. Ey, der hat ja keinen Kontakt gescheut und was mich so wirklich begeistert bei ihm, dass er dann trotz allem auch die Kontrolle behält und immer weiß, wo ist der Korb, weil der geht ja in jeden Spieler rein, als wenn es, keine Ahnung, kein Morgen gibt.
Mhm. Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin ehrlich mit dir, obwohl ich die Lakers eigentlich als stärkeres Team gesehen habe und wenn die eine Serie spielen würden, dann würde ich auch immer mit den Lakers gehen. Aber ich glaube, mit dem Heimvorteil und so wie Zion drauf war, ich glaube, das hätte auch an die Pelicans gehen können. Ja. Das Einzige, wo ich gerade positiv hinblicke, ist, dass es halt diesen LeBron-Wurf gab über Herb Jones. Der war schon sehr, sehr krass.
Der war tough.
Der war wirklich tough. Und dann hatte er danach nochmal einen ähnlichen Wurf. Der war dann gleich über zwei Verteidiger. Das war dann zwar ein Airball, aber den hat sich AD so aus der Luft gegriffen.
Genau.
Und hat dann selber irgendwie noch den Layup gemacht gegen Larry Nance. Also die Lakers wollten das Ding schon auch. Und da war schon auch eine Menge Physis dabei. Aber ich gebe dir voll recht bei Zion. Also der hat ein paar Dinger gegen AD, wo ich gedacht habe, wie kriegt der das hin? Also der ist viel kleiner als AD. Wie schafft der das, da reinzuspringen, die Hangtime zu haben und dann um die ausgestreckten Arme von AD diese Layups zu finishen? Das sind koordinative Fähigkeiten. Die hast du normalerweise nur bei einem Guard. Und er macht das in seinem Big-Man-Körper. Also das ist schon krass. Wir werden es leider nie erfahren. Unfassbar traurig für die Pelicans vor allem. Wir müssen jetzt auch mal drüber reden, was bedeutet das jetzt für das nächste Play-In-Spiel, weil die Pelicans treffen jetzt auf die Kings und hätten da eigentlich noch die Möglichkeit, sich zu qualifizieren als 8er Seed und dann gegen OKC zu spielen. Siehst du da in irgendeiner Weise Hoffnung gerade für die Pelicans? Sagst du, die können das ohne Zion gewinnen? Denkst du, Zion kommt noch zurück?
Ich habe gerade kein gutes Gefühl. Ich habe die Befürchtung, dass die Pelicans, also wenn sie ohne Zion ran müssen gegen diese Kings, die wir auch heute Nacht gesehen haben, dann gehe ich ganz klar mit den Kings. Du brauchst Zion und vor allen Dingen, da hast du noch ein Fragezeichen hinter Brandon Ingram und das spricht ja Bände. Also wenn Brandon Ingram in den letzten 5 Minuten der Crunch-Time nicht auf dem Feld steht, dann ist er halt auch einfach nicht fit genug und dann... ist mir die Offense einfach zu eindimensional. Das hat man ja als auch heute Nacht, finde ich. Die Pelicans sind mega reingestartet in dieses Spiel. Der Ball lief über Zion ein paar Mal Cuts gelaufen, assistiert von Brandon Ingram, sich gute Würfe rausgespielt. Die Lakers wurden am Anfang so ein klein wenig von D'Lo im Spiel gehalten. Yeah. Am Ende dann auch diesen, der Typ ist, also du kannst eigentlich echt sagen, wenn du dem den Catch-and-Shoot-Dreier offen gibst, der trifft den immer. Das war auch am Ende...
Ja, so klatsch.
Genau, richtig. Auch eine sehr, sehr schöne Aktion am Ende von Austin Reeves, der diesen Wurf kreiert für D'Lo, dann in der Ecke, der den wichtigen Wurf da macht. Dann im zweiten Viertel haben die Pelicans irgendwie komplett ihre offensive Struktur verloren. Ja, dann war Zion auch ein paar Minuten auf der Bank und dann merkt man einfach, Zion ist einfach der Dreh- und Angelpunkt dieser Off. Ich hätte ehrlich gesagt mir am liebsten gewünscht, Zion spielt 48 Minuten durch und bekommt bei jedem Angriff einfach den Ball in die Hand, weil du wusstest einfach, es passiert was Gutes und wenn er nicht auf dem Feld war oder hat den Ball nicht nach vorne gebracht, dann hat man schon gemerkt, dass die Pelicans so ein bisschen unstrukturiert an ihrer Offense sind und ich glaube, da wirst du von den Kings dann bestraft. Die Kings haben einfach heute Nacht gegen die Warriors, sprechen wir jetzt nicht gleich drüber, sondern später, einfach extrem gut ausgesehen, auch defensiv. Deswegen mein Tipp wäre, ohne Zion verlieren die Pelicans gegen die Kings. Also sehe ich keine Chance. Wie siehst du es?
Ähnlich, vor allem auch, weil ich glaube, dass die Pelicans Offense wirklich sehr von ihm getragen wird. Also mir ist es auch aufgefallen in diesen Minuten ohne ihn, wie kopflos diese Offense war. Das liegt vielleicht auch daran, dass Ingram gar nicht so viel spielt. Aber das ist mir vor allem auch im vierten Viertel aufgefallen. Da saß er nämlich die ersten 4 oder 5 Minuten auf der Bank von dem Viertel. Und da hast du gar nichts gesehen von den Pelicans. Mhm. Und genauso wie die Lakers teilweise von so, ich weiß nicht, Lucky Shots nennen, aber sehr, sehr wichtigen und sehr schweren Würfen manchmal von D'Lo im Spiel gehalten wurden. Ey, die Pelicans die waren ja schon mit einem großen Abstand eigentlich in Rückstand. Und dann haben sie eine unglaubliche Aufholjagd gestartet. Und da waren dann halt auch so Dinger dabei von Trey Murphy.
Der Rainbow-Dreier, der war noch 8 Sekunden in der Luft, ey.
Ohne Mist, also der war so lange in der Luft und der andere war auch nicht viel kürzer in der Luft. Und die hatten da auch einfach, ich will es überhaupt nicht Glück nennen, weil Trey Murphy kann ja auch den Dreier gut werfen. Aber du hast einfach solche Momentum-Plays gehabt, die dich im Spiel gehalten haben, wo ich jetzt nicht darauf wetten kann, dass die im nächsten Spiel gegen die Kings auch kommen, vor allem dann, wenn es eben nicht nur darum geht, dass du 1, 2 solche Würfe einstreust, sondern dass du über das ganze Spiel diese Offensive bringst, weil dein bester Scorer in Zion eben gar nicht da ist. Man muss nochmal festhalten, der hat 40 Punkte gemacht von den 106 Punkten der Pelicans. Das ist fast die Hälfte aller Punkte. Und ich weiß nicht, wo du das nochmal herbekommen willst, diese Scoring-Power. Deswegen, ich sehe gerade auch für die Pelicans, ehrlich gesagt, ein bisschen düster, was das nächste Game angeht. Es liegt aber auch viel an den Kings und du hast es schon richtig gesagt, über die reden wir gleich. Wie wollen wir es denn jetzt machen? Wollen wir Wollen wir eigentlich direkt zum nächsten Play-In-Game oder wollen wir jetzt Lakers-Denver einmal besprechen?
Nee, ich würde erst gerne das Play-In abhaken und dann würde ich in die Serie. Aber ja, Leute, wir können euch sagen, die Lakers haben nicht getankt. Es war so ein großes Thema, tanken die Lakers gegen die Pelicans, um dann ins zweite Play-In zu gehen, damit sie den Denver Nuggets aus dem Weg gehen. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist Blödsinn. Du gibst alles im ersten Play-In. Also selbst wenn du dann gegen die Denver Nuggets ran musst, und ich finde, man hat heute Nacht auch gesehen, die Lakers wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und deswegen erste Runde Denver gegen die Lakers. Werden wir gleich analysieren und besprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Pick.
Ja, ich bin erstmal total baff gerade, dass es, also scheinbar, weil ich habe es nicht mitbekommen, aber scheinbar sagst du ja, dass es wirklich Leute da draußen gibt, die überlegt haben, ob man das erste Play-in-Game herschenken sollte.
Das wurde diskutiert rauf und runter, egal ob im amerikanischen Raum, im deutschen Raum.
Ey, komplett sind die Leute wahnsinnig?
Ich habe auch gesagt,
ey Leute, wisst ihr, wie schwer es ist, so ein Duo-Dei-Spiel zu gewinnen? Mhm. Und dann willst du mir sagen, wir verlieren absichtlich, damit ich dann gegen die Warriors eigentlich im normalen Fall dann ein Duo-Dei-Game habe, um dann gegen OKC ran zu müssen. Also klar, OKC ist wahrscheinlich der viel leichte oder der Gegner, der
den Lakers... Er ist schon der leichtere Gegner, ja.
Ja, ich wollte es nicht ganz so übertrieben formulieren. Es ist auf jeden Fall der Gegner, der den Lakers noch ein bisschen mehr liegen würde als Denver. Kommen wir gleich dann dazu in der Preview. Aber zu sagen, man würde absichtlich ein Play-in-Game verlieren und das so ein bisschen tanken, damit man einen anderen Matchup bekommt.
Sehe ich genauso wie du.
Absoluter Bullshit. Wow, ey, das habe ich Gott sei Dank nirgendwo gelesen.
Ja, und stell dir mal vor, du müsstest jetzt dran im Do-or-Die-Game gegen die Kings, wie sie heute Nacht gespielt haben. Ey, also, nee, deswegen.
Wobei ich da sogar auch die Lakers Chancen mögen würde, weil die Kings, jetzt leiten wir mal zu dem Game über. Also die Kings haben heute Nacht die Warriors aus dem Play-In rausgehauen. Sehr, sehr eindeutig auch. Ich würde sagen, das war nie wirklich gefährlich für die Kings. Die waren von Anfang an die dominierende Mannschaft und haben es eigentlich bis zum Ende auch so ausgespielt. Klar wurde es hier und da mal ein bisschen enger, aber eigentlich haben die Kings das ganze Ding die ganze Zeit getragen. Aber sie haben es vor allem deswegen getragen, weil sie halt unglaubliche Performances bekommen haben von Keegan Murray. Und von Keon Ellis.
Maschine. So,
ey, also Keon Ellis hat Steph Curry verteidigt, wie Kawhi davon träumt, dass er Steph Curry verteidigen könnte. Also das war mit die beste Defense, die ich je gegen Curry gesehen habe. Sie haben ihn auch einfach sehr viel gedoppelt und ihn damit aus dem Spiel genommen, muss man sagen. Und Keegan Murray hat halt 8 Dreier oder so getroffen und war einfach der heißeste Shooter auf dem Feld, auf dem Steph Curry mit drauf stand. Deswegen, ich weiß nicht, ob man jetzt darauf wetten kann, dass die Kings nochmal so spielen werden. Aber ja, das war eine überragende Leistung von ihnen. Absolut verdient gewonnen. Sehr schade natürlich für die Warriors und für die Warriors-Fans, aber also gegen die Kings-Leistung, du kannst nichts sagen. Die haben so dominant gespielt und die haben absolut diesen Sieg verdient.
Die Kings müssten sich sogar ärgern, dass zwischenzeitlich die Warriors überhaupt noch mal rangekommen sind auf 4-3 Punkte. Da dachte ich mir wirklich, wie geht das? Die Kings dominieren alles, haben die offensiven Bretter dominiert, die Warriors hatten eine Turnover wieder ohne Ende, insgesamt 16 Ballverluste. Ich habe keine Ahnung, warum sie das einfach nicht rauskriegen aus ihrem Spieler. Da waren auch wirklich Ballverluste mit dabei. Die darfst du dir einfach bei so einem Spiel nicht erlauben.
Draymond, hast du das gesehen, als Draymond ausgelaufen ist?
Ja,
mit diesem Rebound, Kings haben geworfen. Der Rebound geht völlig normal einfach ins Aus und Draymond rennt dem Ball hinterher, versucht ihn im Feld zu halten und tritt dabei auf die Auslinie. Ja. Und genau solche dummen Turnover waren das die ganze Zeit.
Genau, und dadurch haben die Kings dann auch Fast-Break-Punkte, Transition-Punkte kreieren können. Und ja, Björn hat es schon angesprochen, du hast dann auch einfach eine sehr, sehr gute Shooting-Performance bekommen vom gesamten Team. 46,2% von draußen und bei den Warriors. Es kam eigentlich alles zusammen, dass am Ende dann auch dieser Blowout von 24 Punkten absolut verdient ist, denn die Warriors haben einfach fast in keinem Bereich wirklich funktioniert. Auch der Dreier wollte gar nicht fallen und Björn hat es auch gerade ja schon angesprochen, Steph wurde halt gedoppelt und wenn dann dein zweitbester Shooter in Anführungsstrichen auf dem Feld, Klay Thompson, 0 von 10, 0 von 6 und 0 Punkte wirft in so einer Partie, dann bist du eigentlich aufgeschmissen, ne? Weil die restliche Offense müsste dann von Wiggins, Draymond und so kommen. Da kannst du eh noch froh sein, dass Moses Moody dir in 15 Minuten 16 Punkte gegeben hat. Also Moses Moody war mit der beste Spieler bei den Warriors und so. Deswegen, ich hatte auch nie das Gefühl, dass die Warriors das irgendwie gewinnen können. Auch als sie mit 4 Punkten dran waren, dachte ich mir, nein, man merkt einfach, die Energie der Kings ist eine ganz andere und ich verstehe die Warriors nicht. Das wirkte so ein bisschen als wären die müde, als wären die nicht bei der Sache, was gar nicht sein kann bei so einem Spiel, oder?
Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Es ist auf jeden Fall die Clay-Thematik, darauf wird ja gerade auch am meisten rumgeritten. Und ja, 0 Punkte in 32 Minuten ist für einen Starter und von einem Spieler für sein Kaliber eigentlich ein No-Go. Das darf nicht passieren in einem Do-or-Die-Spiel. Ich würde aber jetzt nochmal dann eben auf die Moody-Personalie zum Beispiel kommen und da so ein bisschen Steve Kerr die Verantwortung nehmen und sagen, wie zur Hölle kann es sein, dass er die letzten 6 Minuten im vierten Viertel die ganze Zeit Clay auf dem Feld lässt, ja, aber Moody nicht reinbringt? Ey, Clay hat dir wirklich nichts gegeben in diesem Spiel. I'm sorry, gar nichts. Und Moody bringt dir, wie du sagst, in 15 Minuten 16 Punkte, ist einfach der einzige Lichtblick bei den Warriors zusammen mit Kuminga. Ey, du musst den aufs Feld bringen. Scheiß mal
auf
Ego.
Und er ist der bessere Verteidiger auch mittlerweile.
Ja, genau, er ist
klar,
der viel bessere Verteidiger. Was kann, ja. Clay kann ja auch gar nichts mehr verteidigen. Und ich will das nochmal betonen, ich will nicht jetzt der Zehnte sein, der irgendwie nur auf Clay heute rumreitet, weil das wird wahrscheinlich jeder machen und irgendwo auch zu Recht. Aber ich finde, man kann hier echt auch mal das Coaching ansprechen, weil, also sorry, Wiggins und Clay hätten beide viel früher rausgemusst und gib mir Kuminga und Moody, die einfach wahnsinnig gut gespielt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, gib mir die auf dem Feld. Und das ist eine Coaching-Decision, wo ich einfach sage, ey, Steve Kerr hat das auch verbockt. Und ja, aus dem Doppeln von Curry, was da auch schade war, normalerweise doppelst du Curry, dann passt Curry den Ball auf Draymond und daraus entsteht eine 4-gegen-3-Situation und die Warriors bedanken sich, weil das ist ja genau das Spiel, was sie spielen wollen. Aber die Kings haben das auch einfach gut verteidigt, haben auch immer wieder dafür gesorgt, dass gar nicht Draymond dann die Anspielstation ist für Steph, sondern Wiggins. Wiggins ist natürlich niemals so ein guter Ballverteiler, wie Draymond das ist. Und dadurch ist diese Warriors-Offense nie wirklich ins Rollen gekommen. Und das haben die Kings einfach stark verteidigt. Ne? Muss man hier Coach Brown auch einfach mal ein Lob aussprechen.
Ja, das Ganze auch noch ohne Malik Monk und Kevin Huerter. Also, ich glaube, die Kings haben sich diese Chance verdient. Sie sind ja noch nicht durch. Also, es könnte ja auch immer noch sein, dass es für sie am Ende dann nicht reicht. Aber nach dem, was man heute Nacht gesehen hat, also wenn sie das gegen die Pelicans nochmal so abrufen können, auch Sabonis sah gut aus. Generell, die komplette Starting Five der Kings steht im Durchschnitt bei einem Plus-Minus von hier plus 25 von Sabonis, plus 29 von Harrison Barnes, plus 20 von Keegan Murray, Fox 20 und Keon Ellis bei plus 27. Also die Starting Five der Kings hat die der Warriors einfach komplett outscored. Ja, das hat mich schon ein klein wenig verwundert, weil die haben in der Saison 4-mal gegeneinander gespielt und 3 Partien wurden mit 1 Punkt Unterschied entschieden. Und ich dachte mir, okay, es wird wahrscheinlich wieder eine enge Partie. Jetzt heute Nacht wurden vielleicht auch die Schwächen der Warriors einfach nochmal ganz klar offenbart. Ja, wollen wir das Thema kurz ansprechen? Wie geht's jetzt weiter bei den Dubs? So, das Team wird, glaube ich, so in der Konstellation. Ich behaupte jetzt, wir werden das in der kommenden Saison nicht genau so wiedersehen. Ob da jetzt ein Klay Thompson-Trade mit involviert ist, weiß ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Warriors müssen ein bisschen was ändern, oder?
Also ich sag dir mein Wunschszenario, nachdem Clay ja Free Agent ist und die Warriors hatten ihm, glaube ich, Mitte oder Anfang der Saison Geld angeboten und er hat es abgelehnt, weil er halt gesagt hat, nee, das ist nicht mein Marktwert, das ist mir zu wenig. Ich habe jetzt die PKs gesehen von Steph und von Draymond. Beide haben gesagt, ey, wir können uns nicht vorstellen, ohne Clay zu spielen. So, wir drei, wir sind einfach das Trio, wir wollen auch zusammen spielen weiterhin. Wenn ich Clay wäre, ich würde zu den Warriors gehen und sagen, ey, guckt mal, Leute, ich weiß, ich spiele gerade wie Trash. Ich kann vielleicht in der neuen Saison ein bisschen besser wieder sein. Gebt mir einfach, was ihr mir geben wollt und ich bin happy damit. Mhm. Weil der Typ hat 160 Millionen, glaube ich, damals bekommen, obwohl er 1 oder 2 Jahre komplett raus war.
2 Jahre mit war er komplett
zwei
raus.
2 Jahre,
ja.
Ne? Einmal Achillessehne, einmal Kreuzbandriss, glaube ich.
Genau, richtig.
Hintereinander. Die Warriors haben ihm jedes Jahr diese 30 oder 40 Millionen, was auch immer er da verdient hat, haben die ihm bezahlt. Und da wurde nie schlecht drüber geredet, da wurde nie Clay kritisiert, was auch immer. Das wurde einfach bezahlt. Und genauso könnte er jetzt gerade gucken, der hat selbst dieses Jahr 40 Millionen verdient.
Mhm.
Weißt du, wie viel Kohle der verdient hat jetzt? Der könnte wirklich sagen, ey, es sind sowieso meine letzten 1-2 Jahre in der Liga. Ich bin vielleicht nur noch ein Benchplayer. Lass mich von der Bank kommen, gib mir meine, was weiß ich, 10 Millionen im Jahr. Und
hätte ich
bin
jetzt auch
glücklich.
Gesagt, ja.
Weil ich habe mir mal die Stats rausgesucht. seit dem All-Star-Break, seit Klay dann vor allem auf die Bank auch degradiert wurde, also er hat dann die letzten 28 Spiele, hat er 14 Mal auf der Bank gesessen und 14 Mal gestartet. Und in dieser Zeit, seit dem All-Star-Break, macht er 19 Punkte im Schnitt, trifft 46% aus dem Feld, 42% seiner Dreier bei 10 Versuchen von der Dreierlinie. Also es ist nicht so, dass der komplett washed ist. Der sah gestern so aus, als wäre er komplett washed in dem Play-in-Game. Aber an sich kann der schon noch spielen, halt nur mit gedrosselten Minuten und mit viel weniger Verantwortung. Und ich würde das wirklich am meisten begrüßen, ehrlich gesagt, weil ich will Klay nicht woanders sehen. Mhm. Weil wenn er woanders hingeht, dann ist die Erwartung wieder viel zu hoch, weil dann jeder sagt, ja, aber das ist ja Klay Thompson. Jetzt kommt Klay Thompson nach OKC. Jetzt kommt Klay Thompson zu den Magic. Jetzt kommt Klay Thompson zu den Sixers. Alleine dadurch ist so ein Erwartungsdruck da, weil jetzt jeder denkt so, ah, und jetzt haben wir unseren Shooter. Das ist aber nicht der Fall. Du weißt nicht, was du von ihm Nacht für Nacht bekommst. Und ich finde, er ist am besten bei den Warriors aufgehoben. Da würde ich mal anfangen. Ich würde mir wünschen, das Trio bleibt zusammen, aber der Junge muss ins Spiegel schauen und sagen, okay, ich muss einen harten Paycut nehmen.
Das wäre überragend, wenn er das tun würde. Er hat ja auch selber letztens im Podcast angesprochen, so mental, er struggelt ja auch selber, wenn er weiß, okay, das war wieder ein scheiß Game. Und vielleicht nimmt er sich auch selber diesen Druck, wenn er einfach sagt, ich nehme jetzt einfach einen kleinen Vertrag an, eine Bankrolle, 15 bis 20 Minuten, dann nimmt das vielleicht auch irgendwie den Druck von Steve Kerr. Weil was für Argumente hat Steve Kerr heute Nacht gehabt, zu sagen, ich spiele Klay über 30 Minuten? Das kann für mich einfach nur sein, das ist meine Dynasty, das sind meine drei Jungs, ich muss den spielen lassen. Das ist rational einfach nicht zu erklären. Und ich glaube, wenn das dann irgendwie auch so ein Commitment ist, so zu sagen, hey Klay, du bist jetzt einfach so unser, keine Ahnung, JJ Redick, Duncan Robinson, keine Ahnung, weiß der Geier was. Yeah. So, dann tut das, glaube ich, einfach dem kompletten Team gut. Dann kann man vielleicht schauen, was macht man mit Wiggins? Das ist vielleicht noch dann so der Spieler, den man am ehesten vielleicht den würde ich auch traden, weil so Spieler wie Moses Moody und Kuminga möchtest du natürlich auch für die Zukunft behalten, weil sind wir jetzt einfach realistisch, innerhalb der nächsten 2-3 Jahre muss der Umbruch bei den Warriors stattfinden und dann brauchst du einfach so junge Spieler und die beiden sind einfach toll, genauso wie Podziemski, den würde ich auch behalten, also ist wahrscheinlich Wiggins mit der größte Trade-Kandidat bei den Warriors und ja, trotz allem.
Was sagst du zu Chris Paul? Also ich finde Chris Paul hat jetzt nicht wirklich so viel gebracht. Er war jetzt kein Net Negative, aber er hat halt eigentlich auch gar nichts gebracht. Und er ist halt auch wieder so ein Name, was Steve Kerr, ist jetzt nicht so, dass Steve Kerr einen super schweren Job hätte, aber ich glaube schon, dass das schwer ist, mit diesen ganzen Egos zu jonglieren. Und du kannst auch nicht einfach Chris Paul immer die ganze Zeit nur auf der Bank lassen. Wenn das jetzt ein Spieler wäre, der einfach ein bisschen jünger ist, dynamischer ist, der vielleicht einfach nur defensiv orientiert ist. Das wäre viel wichtiger, als dass du da einen Chris Paul rumlaufen hast, der halt eine Hall of Fame-Karriere hinter sich hat.
Ja, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Er hat vor allen Dingen jetzt auch, also non-guaranteed nächstes Jahr, wenn die Warriors ihm dieses Jahr nochmal geben würden, das wären 30 Millionen.
Ja, Digga, das kannst du nicht machen.
Das kannst du einfach, du musst echt sagen, Klay Thompson fällt dann raus mit 43 Millionen. Chris Paul, das sind nach Stephen Curry die beiden Bestverdienendsten bei den Dubs und das würde auf jeden Fall schon enorm Druck rausnehmen aus dieser, ja auch muss man sagen, finanziell einfach sehr, sehr krassen Situation, in der die Warriors da feststecken. Mhm. Ja, und du musst ja auch noch sagen, so der Westen, wie wir ihn in diesem Jahr sehen, der wird ja nächstes Jahr nochmal stärker. Jetzt kommen ja die Grizzlies auch wieder zurück. So, das ist ja...
Die Rockets stehen in den Startlöchern, die wollen anfangen zu gewinnen.
Genau, richtig. Also es wird nächstes Jahr ganz bestimmt nicht leichter in der Western Conference und ja, ich glaube, vielleicht ist es für die Warriors jetzt auch ganz gut, dass man einfach mal diesen krassen Dämpfer bekommen hat und nicht irgendwie, wir bauen uns wieder irgendwie durch, spielen dann in der ersten Runde gegen OKC, vielleicht hätten sie gegen die dann sogar gar nicht so schlecht ausgesehen, dann heißt es wieder, ja, irgendwie fehlen uns vielleicht so 5%-Punkte, 10%, dann wird sich immer alles schön geredet und jetzt ist einfach so, hey, wir sind raus, wir sind nicht in den Playoffs mit dabei. Genau, richtig. Und deswegen, ja, sehr, sehr spannend, die Zukunft der Warriors. Ja, das waren die ersten beiden Play-In-Duelle. Das geht heute Nacht weiter, dann mit der Eastern Conference. Ich weiß gar nicht, was sind da deine Tipps? Heat, Sixers, was hast du da getippt?
Ich tippe die Heat. Ich kann in einem Do-or-Die-Game irgendwie schlecht gegen Miami wetten.
Ich glaube jetzt noch mehr an die Sixers, weil Terry Rozier nicht mit dabei sein wird. Und ich glaube, das wird ein Neckbreaker.
Oh, interesting. Ja. Okay, das habe ich noch nicht gesehen, die News.
Habe ich auch bloß, war das in der, ich glaube im Broadcast, Genau, bei den Warriors und Kings haben sie es dann gesagt. Genau, also der wird nicht mit dabei sein. Deswegen bleibe ich bei meinem Sixers-Pick. Und bei Bulls gegen Hawks, was sagst du da? Ich habe auf die Bulls getippt, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass plötzlich die Hawks vielleicht irgendwie eine absolute Traumnacht erwischen und hauen dann die Bulls raus. Aber ich bleib bei den Bulls.
Ja, ich bin ja ein Idiot und glaube seit 5 Jahren an die Hawks mit diesem Roster. Deswegen, ich habe, glaube ich, die Hawks gepickt. Aber okay, das ist auch, glaube ich, das uninteressanteste Play-In-Duell, was ich je gesehen habe, weil egal was passiert, die gewinnen so oder so, glaube ich, dann nicht gegen Miami und oder Philly. Und die würden auch in der ersten Runde so hart geklatscht werden von Boston. Deswegen ist mir eigentlich komplett egal, wer das gewinnt.
Ja, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich schaue um 1 Uhr Sixers gegen Heat und danach gehe ich
dann
ja, aber safe, man, schau mir dann am nächsten Morgen Bulls gegen Hawks im All-Possession-Recap an, also.
Okay, kann ich verstehen.
Ja, jetzt Bulls gegen Hawks ist jetzt nicht das Game, wo ich mir denke, hey, geil, da muss ich jetzt dann bis um 6.30 Uhr noch wach bleiben. Ich will noch ein Thema ganz kurz ansprechen, weil wir beide haben ein Video dazu gemacht und haben aber nie miteinander drüber diskutiert und irgendwie ist es eigentlich voll das coole Thema. Die NBA dachte sich, hey, warte mal, wir haben heute Nacht keine Spiele, lass mal unser Team USA Roster bekannt geben, so durch die Blume. Ja, jetzt mittlerweile ist es komplett bekannt. Was hältst du von diesem Team und denkst du, dass die bei Olympia überhaupt schlagbar sind? Ich finde, alle versuchen sich das so ein klein wenig schön zu reden und zu sagen, das ist Fieber-Basketball, die anderen Nationen sind auch stark und ich denke mir so, hey, schaut euch dieses Team an, da kommt wirklich die Creme de la Creme der US-Boys, da ist auch genügend Defense am Start, klar sind da ein paar Oldies mit dabei und in einem Spiel kann man die Amerikaner vielleicht immer besiegen in einer K.O.-Phase, aber die sind der absolute Top-Favorit, oder?
Ja, also ich sag so, mein Video, was ich dazu gemacht habe, war jetzt ein Video, wo ich verglichen habe zwischen dem 2024er Team, was gerade ernannt wurde, dem 92er Dream Team und dem 2008er Redeem Team, also den besten Teams, die jemals Basketball gespielt haben.
Da kenne ich deine Meinung ja schon vom Patreon-Pods. Da hatten wir das Startbench-Cuts.
So, genau. Und das nehme ich jetzt nicht vorweg. Ihr könnt euch gerne das Video angucken. Aber ja, ich hab eine sehr, sehr hohe Meinung von diesem 2024er Team. Ich sehe, ehrlich gesagt, im Rest der Welt überhaupt keine Chance. Weder Deutschland als Weltmeister, vielleicht Serbien, wenn Serbien den überragenden Tag erwischt, alle da sind, alle gesund sind. Aber selbst dann, ich frage mich halt immer, woher soll so viel offensive Power kommen, dass du mit dem Team mithältst? Weil ey, die rennen nach vorne und da ist Kevin Durant, Steph Curry, Anthony Edwards, Joel Embiid,
Jason
LeBron,
Tatum, Devin Booker.
Jason Tatum, so jeder von denen ist eine Nummer-1-Option im Scoring in
Kawhi
der besten
Leonard noch
Liga
als Notlösung mitgenommen jetzt.
Genau, so jeder von denen ist eine Nummer-1-Option in der besten Basketball-Liga der Welt. Die geben dir immer einen Bucket, du hältst die nicht auf, vor allem nicht mit dem Spacing, was die auch mitbringen. Dann unterm Korb, also wenn die Embiid und der AD zusammenspielen, ey, weißt du, was die defensiv da wegverteidigen werden? Ich sehe keine Chance. Ich finde es das beste Team, was jemals versammelt wurde, wirklich.
Ja, das ist wirklich, das ist verrückt. Auch von der Defense her muss man sagen, mit Bam Adebayo, mit AD, mit Joel Embiid. Drew Holiday als einen der besten Perimeterverteidiger. Edwards ist ein saustarker Verteidiger, der sich immer reinhaut. Tatum ist ein toller Wing-Defender. Jetzt hast du Kawhi Leonard noch mit dabei. Also du hast hier wirklich, du hast den besten Shooter der Welt, du hast das beste Mastermind mit LeBron James wahrscheinlich so bei den US-Boys. Ja. Es ist einfach alles,
du hast den dominantesten Center offensiv und defensiv, also im Mix, ne, als Two-Way-Player. Es ist Game Over. Das ist wirklich so, ich sag nicht, es wird 92er Level, weil dafür ist die Welt mittlerweile zu gut. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt sehen werden, dass die mit 40 Punkten Olympische Spiele gewinnen. Aber ich glaube, es würde mich stark überraschen, ehrlich gesagt, wenn die in mehr als ein oder zwei knappen Spielen stecken würden. Ja. Ich glaube, die marschieren durch dieses Turnier komplett untouched.
Das vermute ich fast auch. Ich bin froh, dass wir in Gruppe B sind. Und ich
wir haben gute Medaillenchancen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, schon vor ein paar Wochen, als die Gruppen gelost wurden. Und da muss ich sagen, ich mag unsere Medaillenchancen total.
Ja, weißt du eigentlich, wann diese ganzen Qualifikationsturniere stattfinden? In welchem Zeitraum? Nee. Ist das kurz vor Olympia? Weil ich denke mir immer so, bei diesen ganzen Qualifikationsturnieren, können da alle NBA-Spieler mit dabei sein? Weil es gibt ja auch das Qualifikationsturnier in Griechenland, glaube ich, oder? Da wird sich ja dann auch entscheiden, ob es kann ja entweder bloß Luka oder Giannis mit dabei sein. Es werden ja, nicht beide
ist,
mit dabei.
Das ist krass, genau. Ja. Slowenien oder Griechenland, das weiß man noch nicht. Das ist eine gute Frage, wann diese Turniere sind. Nee, habe ich nicht gecheckt.
Naja, okay.
Aber ich weiß auf jeden Fall, dass diese Vorbereitungsspiele, wo Deutschland ja zum Beispiel auch einmal gegen USA spielt, das ist relativ kurz vor Olympia.
Ja, das habe ich gestern noch nachgeschaut. Ich glaube irgendwie 22. Juli, sowas in dem Dreh.
Genau, ja. Und ich glaube, 1. Augustwoche fängt Basketball-Olympia an. Deswegen, das ist dann relativ nah. Aber das ist eine gute Überlegung,
Frage,
dass diese Qualifikationsturniere wahrscheinlich noch ohne NBA-Player stattfinden.
Ja,
wobei, ist vielleicht ganz gut, dass bei den Bucks dieses Jahr nicht so gut läuft. Dann kann Giannis schneller zum Nationalteam.
Ich bin gleich gespannt auf deinen Pick Bucks gegen Pacers. Ja,
jo.
Nee, cool. Ist mir gerade eben eingefallen, wie mir gedacht, sprechen wir ganz kurz drüber. Also Team USA ist bekannt und ja, natürlich von der Versammlung her, also absoluter Wahnsinn. Ja, bin mal gespannt dann am Ende, wie die Gruppen aussehen, aber wir sind auf jeden Fall in der leichtesten Gruppe, das kann man schon mal ganz klar sagen, weil auch Gruppe A, da wird wahrscheinlich Spanien dann noch vom Qualifikationsturnier mit reinkommen. Kanada ist mit da drinnen und Australien ist da mit drinnen, also in der Gruppe.
Wir haben es schon gut.
Ja,
wir haben eine sehr gute Gruppe. Ich habe eine Frage dazu an dich. Was hältst du davon, dass Kyrie den Cut nicht geschafft hat? Weil es gibt halt so ein paar Snaps jetzt natürlich. Es wird viel über Brunson wurde viel geredet, weil der auch bei der WM dabei war. Aber es wird vor allem auch sehr, sehr viel über Kyrie geredet. Wie findest du das, dass er nicht dabei ist?
Ich weiß halt auch gar nicht, ob der überhaupt gefragt wurde, gell? Oder hat der überhaupt Bock?
Er hat gesagt, er will spielen. Er hat
auf jeden Fall gesagt,
er will spielen, ja.
Ja, natürlich ist das so eine gute Saison von ihm gewesen. Auf der anderen. Ja, okay, dann würde ich Halliburton rausnehmen und hätte Kyrie mitgenommen. Mhm. Weil ich glaube, Halliburton wird in diesem 12-Mann-Roster nicht viele Minuten sehen. Das ist für mich so der Youngster, der Spielertyp. Weiß auch gar nicht, ob vielleicht Edwards so viele Minuten bekommt, weil du hast auch Drew Holiday, Devin Booker, Stephen Curry. Der Backcourt ist
Tatum.
Schon extrem. Genau, Tatum, also bist du schon sehr, sehr stark aufgestellt. Ja, ich würde sagen, Halliburton raus und dann entweder Kyrie oder Jalen Brunson mitnehmen. So, weiß ich nicht, warum haben die Halliburton gefragt? So.
Weil Halliburton und Ant wirklich so die einzigen Lichtblicke waren bei der WM. Und weil Halliburton wirklich.
Möchte nochmal gegen Andy ran.
Stimmt, der will wieder was gut machen. Der will auf noch ein T-Shirt. Nee, aber der ich finde, dass Halli und Ant als einzige wirklich so richtig verbissen gespielt haben. Halli hat gut das europäische Spiel oder das Fieberspiel angenommen, finde ich. Und ich finde, man hat die damit einfach belohnt. Und die sind halt so, wie du sagst, das sind halt auch junge Spieler, denen musst du keine Minuten geben. Die sind einfach happy, dass sie dabei sein dürfen. Wenn du, das ist ja immer das typische Thema, weil du kannst jetzt sagen, ja, dann wirf halt Drew Holiday raus. Aber die Manager von Team USA werden dir sagen, und das war vor ein paar Wochen das Thema, die haben gesagt, ey, den allerersten Spieler, den wir angerufen haben für dieses Roster, war Drew Holiday. Weil wir gesagt haben, wir brauchen ihn. Wir brauchen jemand, der den Ton setzt defensiv und von der Leadership her.
Ja.
Und genau deswegen rufen die eben nicht als erstes irgendeinen Scorer an. Und ich glaube einfach, dass sie die Youngins belohnen wollten. Aber ich denke mir auch, Kyrie hat so eine starke Saison gespielt. An sich hätte er es schon verdient.
Weißt du, was ich bei ihm übrigens total bitter finde? Der hat wegen 0,3 Prozentpunkten eine 50-40-90 Saison verpasst. Das ist so lächerlich.
Nein.
Der steht bei 49,7% Field Goal Percentage. Und ich denke mir so, wie. Oder hast du das auch mitbekommen mit Dante DiVincenzo? Der nicht als Kandidat, glaube ich, für den Sixth Man of the Year, wäre es sowieso nicht geworden, in Frage kommt, weil er irgendwie diese 20 Minuten im Schnitt nicht geschafft hat, wegen ein paar Sekunden oder irgendwie sowas. Ich sag dir mittlerweile so, schaff diesen ganzen Mist wieder ab mit 65 Spielen und da 20 Minuten. Ne? Und dann, wenn du 62 Spiele gespielt hast und hast eine Season-Ending-Injury, dann bist du trotzdem irgendwie berechtigt. So, ey, das macht diesen ganzen Scheiß einfach wieder rückgängig und fertig. So, ich glaube, die NBA-Voter kriegen das auch ohne irgendwelche 65-Spiele-Regelungen hin, oder?
Ja, aber ich würde sagen, nee, jetzt würde ich meine Aussage dann revidieren. Also dann würde ich Kyrie doch nicht mitnehmen. Wenn der nur 49,7% schießt aus dem Feld,
schwach.
Das sehe ich nicht ein. Nee, dann gib mir doch lieber Halli.
Oh Mann, ey. Ja, okay, Leute. Weckt irgendwie auch gleich wieder die Freude auf Olympia. Wir müssen uns allerdings noch 3 Monate gedulden. Jetzt erstmal Playoff-Basketball. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserem Playoff-Bracket. Die erste Runde steht leider noch nicht ganz zu 100% fest. Deswegen müssen wir auch jetzt so ein bisschen ins Blaue hinein dann tippen. Weil zum Beispiel, wir wissen jetzt nicht, ob OKC ran muss gegen die Kings oder gegen die Pelicans. Wer uns jetzt gerade eben zugehört hat, der wird mitbekommen haben, wir beide glauben so ein bisschen an die Kings. Wollen wir einfach von oben nach unten durchgehen, Western Conference, und dann mit dem Osten weitermachen, oder?
Ja, so machen wir es. Wir fangen mit dem Westen an, weil wir da jetzt die Play-Ins schon hatten. Ja, egal ob Kings oder Pelicans, ich glaube an die Thunder. Ich glaube, die Thunder gehen aus der ersten Runde raus. Sie sind stark genug dafür, haben eine super Defense, super Offense. Ich würde sogar sagen, dass mir das Matchup gegen die Kings besser gefällt für OKC.
Ja.
Weil ich würde nie gegen die Pelicans spielen wollen mit ihren ganzen langen Verteidigern und mit ihrer Physis einfach. Jetzt ist natürlich Zion weg. Je nachdem, ob der dabei ist oder nicht, wird es deutlicher oder weniger deutlich. Aber ich glaube, die Thunder würden sowohl Kings als auch Pelicans schlagen. Gegen die Kings würde ich sagen, wird es ein 4-2. Gegen die Pelicans würde ich vielleicht in 7 Spiele gehen, 4-3. Und ich würde noch einen Punkt machen. Erfahrenere Teams, wie es die Kings und die Pelicans sind, haben oft einen Vorteil in den Playoffs. Ich predige das immer, Erfahrung ist wichtig in den Playoffs. Die Thunder haben noch nie Playoffs gespielt, die sind so jung. Für die ist auch die Saison einfach mega lang.
Hat überhaupt schon mal jemand von denen Playoffs gespielt? Hat Shea schon mal Playoffs gespielt?
Shea,
ja, mit euer damals mit Chris Paul und Dennis Schröder, oder?
Genau. Also Shea hat schon was gesehen. Ich glaube, die ganze, so Jalen Williams, die beiden haben noch nicht gesehen.
Chat auch nicht.
Lou Dort, war der nicht schon damals dabei vielleicht?
Warte mal, ich schau mal kurz nach. Lou Dort Stats. Es kann sein, dass der damals schon mit dabei war.
Ich glaube, der war schon dabei.
Ich guck mal kurz Playoff Stats. Und wir haben. Ja. 1920 war er. Krass, ist auch schon wieder 4 Jahre her. Damals 12,5 Punkte. Bei nicht ganz so guten Quoten aus dem Feld. 35%.
Ja, das ist egal. Der Mann ist für die Defense da. Nee, ja. Okay, aber also bist du bei mir, oder? Die Thunder würden sowohl gegen die Kings als auch gegen die Pelicans gewinnen.
Ja, ich habe mir auch hier aufgeschrieben: 4-2 für OKC gegen die Kings. Ich gehe einfach fest davon aus, dass die Kings sich durchsetzen. Und ich bin ja sowieso ein OKC Believer, auch wenn ich dir diesen Punkt absolut gebe mit der Erfahrung, aber die Kings haben jetzt selber wie lange? 20 Jahre keine Playoffs gespielt und letztes Jahr mal eine Serie. So deswegen.
Ihnen fehlen 2 super wichtige Männer. Also ich glaube, Huerter soll irgendwann zurückkommen, aber Monk ist ja komplett raus, glaube ich.
Genau, Monk ist komplett raus. Ich glaube auch, die Matchups sind für die Thunder richtig gut. Die Defense ist gut. Der Drive von Shea ist fast nicht aufzuhalten. Also auch wenn Keon Ellis wirklich einen überragenden Job macht, möchte ich das sehen, dass der Shea über eine ganze Serie rausnimmt. Die werden, deswegen sage ich auch 4-2. Das war die leichte Serie, bevor wir zur Serie kommen, wo ich sag dir ganz ehrlich, es ist so schwierig. Ich kann jetzt schon mal verraten, ich glaube, das wird eine 7-Spiele-Serie, die Clippers gegen die Mavs, und ich switch meinen Pick irgendwie gefühlt stündlich, weil ich irgendwie auf beiden Seiten Vorteile sehe, aber dann auch wieder Nachteile. Und trotz allem sagt mir mein Gefühl, dass die Mavs es schaffen werden, in einer 7-Spiele-Serie die Clippers zu bezwingen. Und mein Pick, bevor wir reingehen in die Analyse, jetzt gleich gemeinsam, wäre 4-3 für die Mavs. Und ich bin absolut unsicher mit diesem Pick. Ich glaube, es wird eine 7-Spiele-Serie und ich gehe ganz knapp mit den Mavs.
Okay, also ich tendiere sogar in Richtung 6 Spiele für die Mavs. Ich glaube total an das, was ich gesehen habe seit dem All-Star-Break. Die sind das heißeste Team der Liga. Die spielen eine Top-Defense in der Liga. Die sind auf jeder Position gerade oder fast jeder Position super stark. Die haben den besten Scoring-Backcourt. Die haben mit Gafford den perfekten Big Man. Die haben, hier Lively. Die
PJ
haben
Washington ist ein überragender Verteidiger.
Genau, PJ Washington hat sich richtig gut jetzt da eingefügt und gemacht. Ich feiere dieses Mavs-Team und ich bin total, gerade bei Playoffs und bei so einem Team, wie es die Mavs sind, du merkst richtig, wie diese Stimmung da ist einfach, wie die sich in der Mannschaft gut verstehen, wie alles irgendwie dadurch leichter fällt, wie jeder seine Rolle kennt, jeder respektiert den anderen und sowas brauchst du einfach. Und die Clippers sind für mich, wenn wir die Frage gestellt hätten vor 2 Monaten, dann wäre ich mit den Clippers gegangen, weil da hatten die Clippers ihre heiße Zeit. Und seitdem sind die Clippers total inkonstant. Und ich sehe nicht mehr diese Dominanz. Ich sehe nicht, dass bei denen alles rund läuft. Und deswegen, ich muss mit der Form gehen, die ich die letzten Monate gesehen habe. Und da sind die Mavs für mich ganz klar vorne. Deswegen, ich gehe mit 6 Spielen, weil Luca und Kyrie haben auch sowas von 0,0 Schiss vor den Clippers. Egal, ob da PG und Kawhi sind.
Hassen die, glaube ich. So ein bisschen. Oder Luca hasst die Clippers, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, aber Luca hasst irgendwie auch alle. Also Luca hasst die Clippers, Luca hasst aber auch die Suns. Du kannst quasi eine Münze werfen. Ja, es ist auch geil. Es ist geil, dass er nicht so Buddy-Buddy ist mit jedem, sondern dass er die Leute auch trash-talkt. Nee, es ist für mich Mavs. Mavs in 6.
Ich glaube, das ist auch, ich glaube sogar Luca hat das gesagt. Der wurde gefragt, was ist denn der Unterschied zur letzten Playoff-Serie gegen die Clippers? Und er hat, glaube ich, einfach eiskalt Kyrie geantwortet. Und es ist auch so. Also die Clippers müssen schauen, wie sie das verteidigt bekommen, weil du kannst natürlich schauen, dass du entweder Paul George oder Kawhi Leonard auf Luca abstellst. Aber jetzt steht halt im Backcourt dann auch einfach ein 25-plus-Punkte-Scorer an der Seite von Doncic. Diese Guard-Screens von Kyrie Irving, die letzten Wochen so super funktioniert haben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Doncic wieder Zubats vom Feld spielen wird. Dann wird sicherlich auch wieder Tyronn Lue da reagieren müssen. Geht dann vielleicht small mit einem Westbrook oder einem PJ Tucker, was die Mavs sicherlich versuchen werden, irgendwie zu erzwingen, weil sie dann nochmal mehr Räume bekommen.
Und dann killen sie mit Gafford.
Genau, richtig.
Dann fangen sie an, mit Gafford Rebounds zu holen ohne Ende und abzurollen ohne Ende und dann ist Game over.
Ja, da hoffe ich, dass Luca das gut coacht für Jason Kidd. Ihm das vielleicht so ein
Max kann es nicht lassen.
Ja, Jason Kidd, Legende, ja. Wir haben sogar die Tage mal off-Podcast drüber gesprochen. Ich habe zu dir gesagt, PJ Washington ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Spieler in dieser Serie, weil er ist der stärkste Verteidiger. Kawhi Leonard hat anscheinend schon wieder irgendwie Flüssigkeit im Knie oder sowas. Auch da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Wie fit ist Kawhi Leonard? Übersteht der so eine Serie? Weil die letzten Jahre war es immer so, Kawhi Leonard hat gespielt. Ich glaube, die letzten Playoffs war es genauso. 2-3 Spiele. Verletzt, kam nicht mehr zurück. Da wurde dann immer so ein bisschen ein Schleier drüber gelegt. So, du weißt eigentlich bei Kawhi Leonard, wenn der ein Spiel raus ist in den Playoffs, dann kannst du ihn eigentlich gefühlt gleich für die ganzen Playoffs abschreiben.
Ja, ich glaube auch, dieses Thema ist jetzt für immer vorbei. Wenn es heißt so, ja, Kawhi ist jetzt ein Spiel raus, aber er ist noch questionable für Game 5. Nee, ist er nicht.
Ja, Lava
und sich
voll. Da
gibt es überhaupt keine Frage. Es gibt keine Question, der Typ ist raus.
Ja, und ansonsten, die Mavs haben sich einfach verdammt gut verstärkt. Man muss natürlich irgendwie gucken, dass man so einen Tim Hardaway Jr. wieder einen Abend erwischt, wo er denkt, der ist der Michael Jordan, dass man ihn da einfach eindämmt. Derrick Jones Jr. ist ein guter Spieler, der, glaube ich, auch gegen die Clippers funktionieren kann. Also, ich glaube schon, jetzt, du hast mich zumindest in meinen 4-3 Pick bestärkt. Ich weiß nicht, ob ich bei 4-2 mitgehe, aber ich glaube auf jeden Fall an die Mavs. Und dann hätten wir in der zweiten Runde, wenn es so kommen würde, OKC gegen die Mavs. Also würde ich jetzt auch nicht nein sagen, bin ich ganz ehrlich. Ja, das wäre auf jeden Fall mega fett. Okay, dann machen wir weiter mit dem dritten Duell. Das wäre 3-6 und zwar die Timberwolves gegen die Phoenix Suns. Hast du da eine Tendenz? Mit welchem Team gehst du da? Die Timberwolves, die beste Defense der Liga gestellt in der jetzt aktuellen Saison, und die Phoenix Suns mal hier und da, wo du echt denkst, wow, was für ein krasses Team, dann wieder mit einigen Tiefpunkten. Wie schätzt du das Ganze ein?
Das ist für mich die kompetitivste Serie im Westen in der ersten Runde. Die kann ich null tippen. Also das werden meiner Meinung nach 7 Spiele. Und ich flip-floppe die ganze Zeit zwischen den beiden Teams, wer es am Ende holt. Also ich liebe diese Timberwolves-Defense. Wirklich, bin da riesen Fan davon. Vor allem auch so von den Roleplayern, von McDaniels, von Naz Reid, von Nickeil Alexander-Walker, über Gobert und Ant müssen wir gar nicht reden. Aber ich mag das einfach so, diese Länge von denen. Ich mag die Physis von denen. Die sind wirklich stabil in der Defense. Und die haben auch sehr gute Waffen gegen die Suns. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass die Timberwolves einfach keine verlässliche Offense haben. Es kommt zu wenig. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass es zu Spielen kommen wird, wo die Suns einfach in ein Scoring-Rausch kommen, egal wie gut die verteidigst, weil es sind die besten Scorer der Welt, vor allem Booker und KD. Und Beal haben wir jetzt zumindest im letzten Game gesehen.
Der war sehr stark die letzten Wochen, ja.
Genau, hat er 6-3er auch getroffen jetzt im finalen Saisonspiel und so. Die können halt wirklich in so Spielen dir trotzdem 120 drücken. Und ich frage mich dann immer, glaube ich, dass die Timberwolves da vom Scoring hinterherkommen. Und ich glaube es leider nicht. Deswegen sage ich, die werden viele Spiele auch abgeben, trotz ihrer tollen oder herausragenden Defense. Und es geht für mich in 7 Spiele. Ich kann es kaum greifen. Und ich gehe fast so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen überzeugen lassen von Timberwolves-Fans tatsächlich, die mir alle erzählt haben, wenn ich so ein bisschen durchgelesen habe, die Kommentare. Die sagen nämlich alle, ey, unsere Offense ist darauf ausgebaut, den Dreier zu verteidigen und unterm Korb zu verteidigen, den Midranger aber nicht. Oder den Midranger geben wir den Teams. Und dann kommen halt KD und Kevin Durant. Die zwei
die nehmen halt nur Midranger.
Ja, die Midrange-Götter so. Und deswegen haben die Timberwolves-Fans wohl mega Schiss überhaupt vor den Suns. Also ich flipfloppe, wie gesagt, vielleicht ändere ich morgen wieder meine Meinung. Ich glaube jetzt gerade, ich gehe mit den Suns. Nicht, weil es mein Lieblingsteam ist, ich würde die Timberwolves lieber weitersehen, aber ich glaube, die Suns haben so eine Scoring-Power, dass die Timberwolves nicht hinterherkommen.
Ja, also ich habe auch tatsächlich 7 Spiele. Mhm. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das den Timberwolves gebe, aber dann die Argumente, die du auch gerade eben gebracht hast, auch mit Kevin Durant und Devin Booker und Bradley Beal. Bradley Beal für mich tatsächlich auch so einer mit der Faktoren, wo ich sage, okay, wenn er so spielt wie in den letzten 10, 15 Partien, dann ist es die Big Three, die wir uns einfach vor der Saison erhofft haben. Und der hat die letzten 10 Partien einfach im Durchschnitt 19 Punkte gemacht bei überragenden Quoten aus dem Feld. Dann gefällt mir einfach, wie auch das Spiel, der offensive Flow mit ihm besser ist auf dem Feld. Und ich glaube auch, dass Nurkic gar nicht so schlecht aussehen wird. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie Chris Finch das Ganze coachen wird, weil wenn du natürlich Gobert die ganze Zeit auf dem Feld hast, dann wird das für Nurkic auf jeden Fall annehmbar sein. Wenn du aber die ganze Zeit mit Nas Reed und mit Towns spielst, die ganze Zeit die Zone aufmachen, weil sie halt einfach auch das Spacing mitbringen, dann wird Nurkic halt schwer spielbar sein. Also wird schon auch ein bisschen ein Coaching-Duell, behaupte ich. Und aber overall, glaube ich, ist einfach die Scoring-Power der Phoenix Suns größer. Ich vertraue mehr auf die Suns. Vielleicht wird das sogar ein 4-2, 4-3, 4-2. Mhm. Ich glaube allerdings, dass es bei den Timberwolves offensiv nicht reicht. Und ich glaube, dass die Defense der Timberwolves auch tatsächlich gegen die Suns mit am schlechtesten aussehen wird. Und deswegen sage ich 4-3. Ich bleib bei meinem 7-Spiele-Serien-Tipp, aber die Suns gehen weiter.
Das ist noch eine sehr gute Ergänzung von dir, dieses ganze Gobert-Thema immer in den Playoffs. Das haben wir halt jetzt schon wirklich auch oft nach hinten losgehen sehen, selbst wenn sie die beste Defense in der Liga hatten und dann gehen wir in die Playoffs und du merkst einfach, ja okay, aber die Teams nehmen ihn trotzdem irgendwie auseinander. Also Playoff-Basketball ist einfach nochmal was anderes. Ich bin auf Grayson Allen extrem gespannt. Der hat jetzt die Liga in Dreier-Shooting-Quote angeführt, 46% from Downtown. Seit dem All-Star-Game ist es ein bisschen runter auf 43%, was immer noch überragend ist. Nimmt 7 Dreier pro Spiel. Die Frage ist, hält er das jetzt in den Playoffs? Ich will nicht sagen, dass Grayson Allen kein guter Shooter ist, ganz im Gegenteil. Aber er ist halt normalerweise schon von den Quoten her ein bisschen tiefer, also eher so im 40er-Bereich, nicht 46. Mhm. Und ich frage mich halt, wie gut er aussehen wird. Aber ich glaube, wir haben jetzt einige Gründe genannt, die tatsächlich mehr für die Suns sprechen. Und deswegen, ja, ich gehe mit den Suns in 7. Wenn es die Wolves in 7 machen, ey, dann hat der Ant eine überragende Serie, hat wahrscheinlich so eine Michael-Jordan-Serie abgerissen, wo er 40 im Schnitt scored. Weil das ist die andere Frage, wie gut können die Suns wirklich Ant verteidigen?
Das wird schon schwierig, ja. Da müsstest du fast auf so jemanden wie Royce O'Neal setzen, der ist allerdings offensiv oft sehr schwer spielbar. Grayson Allen ist jetzt in der Saison auch kein schlechter Verteidiger gewesen, aber jetzt bestimmt
aber
nicht der Edwards.
Aber die halten den beide nicht.
Ja, genau, richtig. Also das, ich glaube,
da musst du schon fast mit Booker gegen ihn gehen und das mit Booker dann auf der anderen Seite aber halt natürlich extrem müde machen. So, dann fehlt Booker vielleicht ein bisschen die Effizienz in der Offense. Also das ist vielleicht das Einzige, wo ich den Timberwolves ein bisschen den Vorteil geben würde oder so einen interessanten Faktor. Aber ja, komm, machen wir es zu. Wir haben genug darüber geredet, glaube ich. Wir gehen beide mit einem 4-3 für die Suns.
Ja. So, dann springen wir rüber in den Osten. Nein, Spaß, Leute. So, stell dir vor, jetzt einfach so, ja, Nuggets, Lakers, müsst ihr bis zum Ende warten? Nein, es kommt zu der Serie, auf die wir uns, glaube ich, alle freuen. In den letzten Playoffs haben die Nuggets die Lakers mit 4-0 besiegt in den Western Conference Finals. Es wurde viel darüber diskutiert, auch wenn Björn das nicht mitbekommen hat, ob die Lakers diesen Nuggets irgendwie aus dem Weg gehen sollten. Ja, ich bleibe am Ende dabei. Das ist absoluter Schwachsinn. Und ich sag's sogar, ich glaube, die Lakers, wenn sie eine Chance haben möchten gegen diese Denver Nuggets, dann im Optimalfall in der ersten Runde, wenn du nicht schon irgendwie zwei schwere Playoff-Serien in den Knochen hast und LeBron und AD vielleicht beide müde sind, erste Runde gegen die Denver Nuggets. Und auch wenn man natürlich jetzt irgendwie einen Case kreieren möchte, dass die Lakers eine gute Saison gespielt haben, die letzten Wochen nicht schlecht aussahen, so die reinen Fakten und Zahlen der ganzen letzten Matchups, der ganzen letzten Duelle sprechen einfach so eindeutig für die Denver Nuggets. Und ich sag nicht, dass die Denver Nuggets mit 14-0 gewinnen, aber ich sag, dass die Denver Nuggets mit 14-2 diese Serie gewinnen. Wir können gleich gemeinsam drüber sprechen, was für Gründe da dafür sprechen, warum die Lakers es wieder nicht schaffen gegen diese Denver Nuggets. Aber vielleicht hast du ja auch einen anderen Pick. Du hast ja auch vor der Saison gesagt. Sorry, ich muss nochmal sagen, die Lakers gehen an die 1 in der Western Conference. Ah, nur Chris Paul und der 10 ist besser.
Ich glaube, langsam wird es eng für die Lakers, dass sie noch an die 1 kommen in der Tabelle. Mal schauen, vielleicht schaffen sie es noch.
Aber vielleicht schaffen sie ja auch den Playoff-Run, dann scheiß auf die 1.
Ja, also wenn sie Champion werden, dann gilt mein Pick weiterhin. Dann habe ich trotzdem recht. Okay, da einigen wir uns drauf. Ja. Also ich sag's dir ehrlich, ich sehe auch nicht, dass die Lakers diese Serie gewinnen. Ich glaube, dass es ein geiles Matchup aber für sie ist. Ich glaube, dass die Nuggets ihnen in Anführungszeichen liegen, beziehungsweise dass sie spielen können. Wir dürfen nicht vergessen, das Conference-Finale letztes Jahr war ein Sweep, aber alle diese Spiele waren eng. Die Lakers waren lange drin. Denver wusste teilweise nicht, was sie mit LeBron machen sollen, was sie mit AD machen sollen. Es gab gute Spiele. Es gab wirklich teilweise gute Spiele von den Lakers, oder ich würde sogar sagen, alle dieser Games waren, glaube ich, ganz gut. Aber man hat alle verloren. Man hat in dieser Saison dreimal gegen Denver gespielt, hat auch alle dreimal verloren. Die Lakers sind, weil du gesagt hast, sie sehen gut aus in letzter Zeit, sie sehen vor allem offensiv gut aus. Also sie haben seit dem All-Star-Break die viertbeste Offense, aber Platz 23 in der Defense.
Nicht so die geil Nuggets, gegen den amtierenden Champ.
Exakt. Die Nuggets sind halt ein Top-3-Offense-Team und ein Top-5-Defense-Team seit dem All-Star-Break, haben das zweitbeste Net-Rating nur hinter den Celtics, die ja jedes Spiel gewonnen haben, gefühlt. Ich habe es mal so aufgeschrieben, Denver ist der Favorit, weil sie sind eingespielt, sie haben die Lakers die letzten 7 Spiele, die sie aufeinander getroffen sind, inklusive Western Conference Finals, gesweept. Sie haben, obwohl die Lakers AD haben, nicht mal derart eine Antwort. Wir erinnern uns alle an diesen Wurf von Jokic mit Ablauf der Shotclock, wo AD exakt vor ihm steht. Ja. Jokic wirft irgendwo von ganz hinten diesen Dreier und selbst AD dreht sich dann herum und lacht einfach und sagt so, what the fuck soll ich denn machen gegen den Typen?
Ich glaube, der war sogar noch länger in der Luft als der Wurf von Trey Murphy, der Wurf von Jokic dann damals.
Das kann sehr, sehr gut sein. Und sie sind der Defending Champion. Sie wissen schon, wie es geht. Sie haben wahrscheinlich mit Boston zusammen die beste Starting Five der Liga. Und die Lakers haben einfach nicht die Defense. Die Lakers haben nicht genug Defense, abgesehen von AD, um dieses Denver-Team zu stoppen. Ich sehe jetzt schon wieder so viele Lob-Anspieler auf Aaron Gordon. Ich sehe so viele Corner-Dreier von KCP. Ich sehe ein Spiel, wo Jamal Murray heiß laufen wird. Ich sehe ein Spiel, wo MPJ heiß laufen wird. Und dann hast du schon deine 4 Siege. Also ich kann nicht mit den Lakers gehen. Es tut mir leid. Ich mag das Team auf jeden Fall. Aber die Nuggets sind einfach übermächtig, oder?
Ja. Also du hast keine Antwort auf Jokic, dann bin ich mir ziemlich sicher, die Nuggets werden offensiv D'Angelo Russell jagen und zwar ohne Ende. Du hast mit Aaron Gordon, das wird mir immer so ein bisschen vergessen, einen überragenden Verteidiger, den du auch wunderbar gegen LBJ stellen kannst. Diese Starting Five ist sie ist nicht die beste, sie ist aber die best eingespielteste, finde ich, in der Liga. Also wenn ich einer Starting Five vertraue, dann ist es auf jeden Fall die der Nuggets. Man kann jetzt sagen, die Bank ist ein klein wenig schwächer geworden. Da muss man aber auch sagen, Jokic hat halt dann auch einfach diesen Impact, jeden besser zu machen. Und selbst wenn das irgendwie der letzte räudigste Bankspieler ist, also das ist halt dann auch einfach die Qualität eines...
Shout out Christian Brown, Peyton Watson, Reggie Jackson.
Ja, also deswegen. Ich gebe ihnen ja 2 Siege, aber halt nicht mehr. Und wenn wirklich das Wunder passieren sollte, dass die Lakers diese Serie gewinnen, dann glaube ich, geht es nur, indem du es schaffst, dass du die Denver Nuggets mental kriegst. Dass du gleich das erste Spiel irgendwie klaust, dass das zweite Spiel vielleicht irgendwie super eng ist, dass die irgendwie an sich zweifeln. Das Problem ist, hast du Jokic schon mal irgendwie zweifeln sehen? Noch nie?
Ey, das wollte ich gerade sagen. Kennst du nicht diesen Clip, wo die gegen Miami gespielt haben oder so? Und dann fragt der Reporter, wurdest du schon mal so ausgebuht wie hier? Und Jokic sagt einfach, I played in Serbia, brother. Ja, so, als ob er davon beeindruckt wäre, wenn so ein paar NBA-Fans buhen. Nein, ich wollte da auch gerade drauf eingehen. Du brichst die Nuggets nicht. Die sind so entspannt. Die vertrauen ihrem System. Die haben einen super Coach. Die haben mit Jokic einen Coach noch mit auf dem Feld. Die vertrauen ihren Shooting-Fähigkeiten. Die haben, wie du sagst, eine gute Defense auch. Die sind sowas von entspannt. Ey, die können die ersten zwei Spiele abgeben, sag ich dir, und gewinnen dann vier in Folge.
Mhm. Ja. Ich glaube auch, Jokic denkt sich immer so, umso schneller ich die Serie beende, umso schneller komme ich zu meinem Pferden. Also lass das mal hier schneller. Was war eigentlich dein Pick? Hast du auch 4-2 oder hast du 4-1? Oder hast du, glaube ich, gar nicht gesagt?
Nee, ich habe mich echt nicht festlegen können, weil ich mich echt frage, ja, wie viel die Lakers klauen können. Also ich glaube, ich gehe pessimistisch hier an die Sache ran. Ich glaube sogar, ich pick ein 4-1.
Mhm, kann sein, ja. Die Nuggets beide Spiele zu Hause gewinnen, dann gewinnen die Lakers eins zu Hause, verlieren aber und dann ist es zu Hause in Denver, machen sie es dann zu. Ja.
Ja.
Also Björn geht mit einem 4-1, ich gehe mit einem 4-2. Lakers-Fans, tut uns leid, aber ich glaube, da kann uns keiner böse sein. Also die letzten Partien haben einfach nichts anderes gezeigt, als dass die Nuggets hier trotz allem der absolute Top-Favorit sind und trotz allem denke ich, dass LeBron James, AD und Co. motiviert sein werden ohne Ende. Ob das dann was bringt gegen die Nuggets, steht auf einem anderen Blatt Papier. Okay.
Wir sind super motiviert, aber wir werden trotzdem gesweept.
Oh Gott, ey, gehen wir rüber in die Eastern Conference. Erstes Duell, die Boston Celtics gegen wen auch immer, ist mir eigentlich, ich habe einfach reingeschrieben, scheißegal, wer kommt, 4-1.
Sehr gut.
Oder? Keine Ahnung.
Ich sag, also außer es kommt, warte mal, ich muss kurz überlegen.
Also außer es kommt jetzt vielleicht Philly, dann vielleicht 4-2 oder so.
Genau, ich habe nämlich Philly gepickt, dass die kommen. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich festgelegt habe, wie viele Spiele. Ich würde sagen auch maximal 4-1. Ja. Je nachdem, wie fit auch Embiid ist, weil das ist so ein Spiel, das muss Embiid dann einfach komplett dominieren und die auseinandernehmen. Und ob er davon überhaupt gerade eins in sich hat, weiß ich nicht. Die Celtics sind so stark. Wir reden kaum über sie, weil sie einfach mit Abstand das beste Team waren der Liga und irgendwie es langweilig wird, über sie zu reden. Aber die Celtics machen jedes Team kaputt in der ersten Runde.
Ja, sehe ich auch so. Brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber. Vor allen Dingen in der ersten Runde sind die Celtics dann noch komplett ausgeruht. Also da sind dann noch irgendwie schon zwei Playoff-Serien in den Knochen, so wie letztes Jahr.
Wann haben die denn das letzte Mal überhaupt ein kompetitives Spiel gemacht? Weil die haben seit 2 Wochen spielen die ihre Starter gefühlt gar nicht mehr. Ja, die sind sowas von gechillt. Jetzt haben sie die ganze Play-In-Woche, wo sie chillen können. Ey, die gehen da rein, als wäre eine neue Season. Die haben wahrscheinlich Training Camp gemacht in den 3 Wochen.
Ja, hab ich jetzt nicht gewundert, wenn ich in den letzten Tagen einfach mal Jason Tatum in der Münchner Innenstadt gesehen hätte, ja, genau. Weil er irgendwie auf Urlaub angelehnt, ja. Okay, also erstes Ding, klar für die Celtics. Ich glaube, egal, wer da kommt. Auch wenn das am Ende die Miami Heat sein sollten, kann ich mir nicht vorstellen. Dieses Jahr sind die Celtics einfach, sie haben alles optimiert, sie sind komplett ausgeruht. Da passt einfach offensiv und defensiv alles. Offensiv und defensiv, gutes Stichwort. Offensiv, die Cavs und die Magic, nicht gerade berühmt, berüchtigt, dafür defensiv super stark. Die Cavs gegen die Magic, die 4 gegen die 5, das ist das zweite Duell in der Eastern Conference und ich weiß, dass ganz, ganz viele sich so denken, ja, vielleicht könnten die die Magic das tatsächlich schaffen. Ich bin dann aber nochmal in mich gegangen und habe mir nochmal so ein bisschen die beiden Teams angesehen, auch die vor allen Dingen die offensiven Schemes und wir beide haben ja auch am Sonntag die Magic zum Abschluss nochmal kommentiert.
Ja.
Und das Ding ist einfach, die Cavs Defense ist so verdammt gut, wenn es darum geht, die Zone zu verteidigen. Und die Magic haben einfach so einen schlechten Dreier. Und irgendwie overall vertraue ich dann doch lieber eher einem Donovan Mitchell, so von der offensiven Scoring Power. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie die irgendwie jedes Spiel aus der Halle ballern. Aber ich habe am Ende dann doch irgendwie versucht, ehrlich zu mir zu sein. Auch wenn ich das dem Magic gönnen würde. Ich tippe auf ein 4-2 für die Cavs. Auch weil die Playoff-Erfahrung bei ihnen auf der Seite ist. Ich glaube, der Dreier bei ihnen kann hochprozentiger fallen. Evan Mobley und Jared Allen werden beide, glaube ich, in der Serie sehr gut spielbar sein. Auch gegen den Frontcourt der Magic. Und deswegen gehe ich mit den Cavs 4-2.
Okay.
Gehst du dagegen und gibst den Magic und Franz Wagner-Fans den Spirits?
Ich muss erstmal sagen, Leute, macht euch gefasst auf die wahrscheinlich hässlichste Serie.
Oh Gott, ja, ey, die wird so.
Ey, das wird offensiv so eine das Katastrophe. Wird
ein 80er Basketball. Ja, 80s, 90s.
Ja, es wird hässlich. Es wird wirklich, es wird Anfang 2000er Spurs gegen Detroit. Also die Spiele, die werden 85-85 ausgehen. Mhm. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber also offensiv könnt ihr da nicht viel erwarten und es wird eher eine Defense-Schlacht. Beide Teams haben ja sehr, sehr gute Defenses. Beide Teams haben sehr, sehr gute individuelle Defender. Deswegen, ich bin bei Donovan Mitchell gar nicht so sicher, dass der so einfaches Spiel haben wird, weil also mit Sachs und mit teilweise auch Franz, den du gegen Donovan stellen
oder
kannst.
Oder auch Isaac, der Switch-Spiel ist.
Ja. Genau, Isaac. Ich habe immer Gefühl, Isaac ist ein Tick zu groß für Donovan, aber ich glaube, einfach um ihn auf den Sack zu gehen, kannst du ihm ruhig mal eine Halbzeit auf Donovan ansetzen, weil dann sieht Donovan gar nicht mehr den Korb.
Ich sag, Isaac frisst Donovan einfach auf. Ja. Ja.
Genau, also individuelle Defender haben sie auf jeden Fall genug gegen ihn. Und ich pick das Upset, ja. Ich bin hier für das Upset, cool. Ich pick die Magic. Mhm. Und der Grund ist einfach das, was mir Cleveland letztes Jahr gezeigt hat, nämlich absolut gar nichts. Die wurden in der ersten Runde, obwohl sie da noch viel höher von uns gehypt wurden, mit dem gleichen Roster, wurden die sowas von blamiert von New York. Und das Thema mit dem Dreier ist ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, weil New York hat über die ganze Serie 28% Dreier geshootet. Mhm. Also die haben die nicht nur von der Dreierlinie gekillt, die haben die mit dem Brunson-Basketball einfach gekillt. RJ Barrett war da noch da, Julius Randle war da noch da, muss man sagen. Das ist jetzt natürlich beides nicht der Fall. Oder wir reden über ein ganz anderes Team. Aber ich glaube schon, dass Franz und Paolo trotzdem auf ihre Punkte kommen können. Ja, es fehlt an Scoring, aber es fehlt halt auch an Scoring bei den Cavs. Das heißt, du musst hier jetzt nicht wie bei Phoenix dir überlegen, wie mache ich in jedem Spiel 110, 115 Punkte, sondern du musst dir eigentlich nur überlegen, wie komme ich ungefähr auf 90 Punkte. Und ich glaube, dass die Magic das hinbekommen werden. Ich sage, es wird tough, weil es ist für die Magic die erste Playoff-Serie. Die haben das noch nie erlebt. Die Cavs sind viel routinierter. Donovan hat schon 100 Playoff-Serien erlebt. Und ich glaube, die Cavs insgesamt haben schon viel mehr gesehen als dieses Orlando-Team. Also ich würde schon sagen, das kann in 7 Spieler auch gehen. Aber ich pick das Upset. Ich sag, die Magic holen sich das und ich sage, die Cavs zerbrechen genauso wie letztes Jahr und dann ist im Sommer Donovan weg.
Dann ist Polen offen, wenn man das heute noch sagt. So, ja, okay, alles klar. Dann gehst du mit den Magic, ich gehe mit den Cavs und auf die Serie freut man sich, glaube ich, wirklich bloß, weil es mit deutscher Beteiligung ist. So, weil,
ja, es wird hart, es wird zäh. Es wird eine zähe Serie.
So, wir kommen zur nächsten Serie und die möchte ich ja fast am liebsten dich anmoderieren lassen. Ne? Bucks gegen die Pacers. Hol uns mal rein in dieses Duell und auch und vor allen Dingen die aktuelle Situation rund um Giannis Antetokounmpo, der leider verletzt ist.
Okay, also es ist die Rivalität, die laut Tyrese Halliburton keine Rivalität ist, aber wir nennen es trotzdem Rivalität, weil die Pacers haben die Bucks aus dem Play-in-Turnier, aus dem In-Season-Tournament. Genau, rausgeschmissen. Ziemlich eindeutig auch. Die Bucks sahen nicht gut aus in diesem Spiel und die Pacers waren wahnsinnig dominant. Dann, ein paar Wochen später, spielen die Pacers zu Hause bei den Bucks und die Bucks gewinnen das Spiel. Und dann gab es diese komische Situation mit diesem Spielball, den die Pacers angeblich geklaut haben.
Ich erinnere
mich, Giannis wie ein Wahnsinniger in deren Kabine gerannt, nur um dann am Ende, dass sich rausstellte, dass dieser Ball gar nicht bei den Pacers war und die Bucks längst den Spielball hatten. Die ganze Situation hatten wir. Und dann, glaube ich, wiederum ein paar Tage später, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, haben die Bucks in Indiana gespielt und Indiana hat schon wieder die Bucks gekillt. Also, da ist eine Menge Feuer drin, da ist eine Menge, ja, wir mögen uns nicht wirklich, wir haben keinen Bock aufeinander drin. Genau, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die Bucks natürlich eine unglaublich bescheidene Saison gespielt haben, dass dieses ganze Damian Lillard-Projekt noch überhaupt nicht gefruchtet hat. Jetzt ist Giannis auch noch ohne Fremdeinwirkung einfach nach vorne gerannt, fasst sich plötzlich an die Wade, fällt hin und ist jetzt ein paar Wochen raus. Keiner weiß, was es wirklich ist. Es ist angeblich nicht die Achillessehne, es ist nur irgendwas an der Wade. Ich habe jetzt schon gehört, dass diese Verletzung bei anderen Spielern aufgetaucht ist und dass die teilweise 3-4 Wochen raus sind. Die Bucks vertrösten uns dauernd mit so eine Woche Anfang der Serie, ist Giannis vielleicht nicht da. Im Moment, ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir Giannis die ersten 3-4 Spiele gar nicht sehen werden in der Serie. Und dann muss ich meinen Pick auch aus meinem Video neu auflegen, weil ich bin davon ausgegangen, Giannis würde spielen. Aber seitdem habe ich neue Infos über die Verletzung bekommen. Und dann muss ich sagen, wird das Ding schon verdammt eng, weil wir haben ja jetzt die Bucks auch kommentiert am Sonntag ohne Giannis. Und es war ein Spiel, was sie eigentlich gewinnen wollten. Und ach du Scheiße, haben die schlecht ausgesehen.
Das sah wirklich schlimm aus, ja, tatsächlich. Offensiv und defensiv. Also wir beide haben so oft gesagt, ey, die Bucks haben gerade offensiv überhaupt keine Struktur. Mhm. Das war jetzt nur ein Spiel. Ich habe in den letzten Wochen aber generell auch mehrere Bucks-Spiele gesehen und es fehlt irgendwie die Spielidee, also auch offensiv.
Ja, es fehlt total die Spielidee, es fehlt auch absolut die Spielfreude. Das, was ich vorhin so krass bei Dallas gelobt habe, dieses Momentum, dieses, ey, alle mögen sich, alle haben ihre Rolle. Das
totale
genaue
Gegenteil. Ja.
Exakt, das genaue Gegenteil bei den Bucks. Da ist, weiß ich nicht, man, da ist keine Spielfreude. Selbst wenn wir gewinnen, ist nicht wirklich irgendwie ein Spirit da. Es wirkt alles so ein bisschen wie Dienst nach Vorschrift. Keiner kennt wirklich seine Rolle. Mal muss Bobby Portis 30 scoren, mal scoret er nur 5. Chris Middleton weißt du nie, was du bekommst. Dame weißt du tatsächlich auch nie wirklich, was du bekommst. Obwohl das natürlich schon auf einem anderen Level inkonstant ist, aber trotzdem ist es inkonstant. Giannis hatte eine sehr starke Saison, die aber komplett untergegangen ist, weil es kein Mensch interessiert, weil die Bucks so am Struggeln sind. Also ich habe jetzt ein bisschen versucht, den Tisch zu decken mit allen Infos. Ich sag dir, wenn Giannis wirklich die mehr als 2 Spiele raus sein sollte in dieser Serie, dann geht das Ding an Indiana. Weil ich glaube tatsächlich gar nicht dran, dass wir ein Spiel gewinnen können ohne Giannis. Ich glaube aber, dass wir 2 Spiele im Rückstand sein können und dann mit Giannis trotzdem die Serie noch aufholen können. Das glaube ich. Aber wenn der mehr als 3 Spiele raus ist, dann ist vorbei. Dann gewinnen wir diese Serie nicht.
Witzig, ich habe genau den gleichen Gedankengang. Ich denke mir auch so, okay, wenn die Bucks 2-0 zurückliegen und Giannis kommt noch, dann würde ich wahrscheinlich noch dran glauben. Kommt er nicht zurück, dann glaube ich nicht dran. Und ich muss echt sagen, dieses Spiel am Sonntag, das hat sich echt in meinen Kopf gebrannt. Also ich habe gefühlt noch fast jede Possession vor meinem geistigen Auge, auch wenn die Magic das natürlich sehr stark verteidigt haben.
Max, deutscher LeBron.
Ja, übrigens, also, da, nein.
Im dritten Viertel bei 5 Minuten.
Genau. Ich erinnere mich auf jeden Fall an ein paar wilde Damian Lillard-Würfe mit 22 Sekunden noch auf der Shotlock oder der ein oder andere Wurf von Middleton. Und ja, also ich mache jetzt auch hier nicht großen Geheimnis draus. Ich sag, die Pacers gewinnen das mit 4-2. Björn hat gerade eben schon ein paar Punkte angesprochen. Wann kommt Giannis zurück, ist sicherlich mit das größte Fragezeichen. Dann der zweite für mich entscheidende Punkt. Die Pacers sind eine absolut katastrophale Defense. Das muss man mal festhalten. Yeah, true. Aber wenn du ihnen den Tisch deckst, wie Björn das gerade gesagt hat, und sagst, macht mal offensiv. Wir beide am Sonntag, ich kann mich erinnern, wir beide haben immer rübergeschaut, Pacers gegen Hawks, schon 120 Punkte, 140 Punkte, 150 Punkte. Die Pacers lieben einfach diesen schnellen Offensivbasketball. Und da sind die Bucks natürlich auch einfach in ihrer Transition-Defense viel zu oft zu träge, zu langsam mit einem Brook Lopez auf dem Feld, mit einem Dame auf dem Feld. Malik Beasley ist kein guter Verteidiger. Jetzt hast du Pat Beverly mit reingeholt, wo ich mir auch denke, ey, das kann ja bitte nicht deine A-Lösung sein, dass du dann sagst, du stellst Pat Beverly neben Damian Lillard. Dame. Ja. Genau, und deswegen habe ich gerade eben nicht nur Zweifel an der Defense, sondern ich habe auch Zweifel an der Offense. Und das alles zusammengenommen, ohne deinen absoluten Superstar, gehe ich mit den Pacers 4-2. Mhm. Das ist allerdings mein Tipp, ohne Giannis in den ersten 4 Spielen. Das heißt, selbst ich glaube nämlich auch, wenn die Pacers 3-1 führen sollten und Giannis kommt zurück, ich glaube, dann hat trotz allem diese Pacers Offense einmal noch einen guten Abend in den restlichen 3 Spielen und wird dich noch einmal aus der Halle vielleicht schießen. Ne? Okay. Es ist super schade, weil wir hatten letztes Jahr die Verletzung von Giannis, er ist auf den Rücken gefallen, kam dann nochmal, glaube ich, zurück gegen die Miami Heat, aber war da auch nicht 100.
Also ja, er hat, glaube ich, 1 oder 1,5 Spiele ausgesetzt. Er hat auch einiges gespielt, aber er war nicht fit.
Dieses Bucks-Team ist einfach ohne Giannis. Also, wir machen gerade eigentlich voll den MVP-Case für Giannis. Ganz echt, das wäre wahrscheinlich für alle eine Überraschung, aber dann hätten wir die Pacers in der 2. Runde. Natürlich gute Besserung an Giannis. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich mit dabei ist, weil du willst jeden Superstar am Start haben. Aber aktuell sieht es einfach echt nicht gut aus. Ja, Danke, dass du uns so ein bisschen da reingeholt hast in diese Serie als Bucks-Fan. Das ist sicherlich nicht das Traum-Szenario, was man sich gerade eben vorstellt.
Ey, die ganze Saison ist verkorkst. Also ich habe schon tatsächlich damit abgeschlossen, weil ich weiß sowieso, wir schlagen niemals die Celtics. Ich bin nicht sicher, ob wir die Knicks schlagen würden. Deswegen, ehrlich gesagt, mir ist es, ich will nicht sagen komplett egal, aber ich weiß einfach, dass wir überhaupt kein Championship-Team sind. Und wenn ich vor allem den Westen sehe, dann weiß ich erst recht, dass wir kein Championship-Team sind. Wenn ich uns vergleiche mit Denver oder auch mit Dallas aktuell, no way. Deswegen, mich juckt das gar nicht so krass. Ich habe schon abgeschlossen. Dann haben wir noch die letzte.
Ich habe schon abgeschlossen, das klingt so traurig so. Ich habe schon abgeschlossen damit.
Das klingt so, ja komm.
Podcast-Titel, Björn hat schon abgeschlossen.
Das wäre eigentlich witzig.
Ja.
Okay, also letzte Serie jetzt ist das 2-7er Matchup. Da haben wir im Moment die Knicks und dann den Gewinner aus Sixers oder Heat.
Ja.
Ich bin auch hier so weit, dass ich sage, mir ist es eigentlich egal, wer es von beiden wird. Ich glaube wiederum, dass die Sixers vielleicht ein Spiel mehr den Knicks abnehmen könnten. Aber am Ende des Tages, ich sage, die Knicks machen das. Ich sage auch, die Knicks würden das gegen die Heat in einem 4-1 machen und gegen die Sixers auch in einem 4-1 oder in einem 4-2. Ich liebe einfach dieses Knicks-Team.
Ich habe die goldene Mitte genommen, man. Bin genauso wie Björn da sehr, sehr optimistisch. Hab gesagt 4-2, weil ich jetzt auch nicht weiß, ob es Philly ist oder die Heat. Ich glaube, gegen Philly könnte es ein bisschen schwieriger werden, weil Joel Embiid dann doch nochmal ein Spieler ist, der offensiv halt einfach schon immer diesen Druck auflastet. Ich gebe dir 30 bis 40 Punkte, ich ziehe viele Fouls, ich nerv dich einfach bis zum Tod. Fouls, ja. Genau, richtig. Also, aber overall, die Knicks sind einfach super stark. In der ersten Runde sehe ich sie auch als absoluten Top-Favoriten. Es ist irgendwie schade, dass Julius Randle halt leider raus ist für die kompletten Playoffs. Dann würde ich sie wahrscheinlich sehr, sehr weit schicken mit diesem Team, weil einfach Jalen Brunson eine so starke Saison gespielt hat. Dann Donte DiVincenzo, wirklich wow. Also mit der Spieler, den ich auch am liebsten zuschaue. Dann OG Anunoby, er ist einfach eine Waffe. Wäre auch eine Waffe zum Beispiel gegen Jimmy Butler, gegen die Miami Heat als Verteidiger. Ich mag den Frontcourt. Isaiah Hartenstein hat so eine tolle Saison gespielt in der Abwesenheit von Mitchell Robinson. So, deswegen,
Du hast genug Bigs, du hast Hartenstein, du hast Robinson, du hast noch Precious, den ich neulich komplett vergessen habe. Ich wusste gar nicht mehr, dass New York noch Precious
die Kante.
Hat. Genau. Sims hast du auch noch, falls du mal einen missglückten Dank sehen willst. Also du hast auf jeden Fall bei New York so viele Waffen und Brunson spielt eine All-NBA-Saison, haben wir alle gesehen jetzt. Was hast du eigentlich, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Aber schließen wir das mal kurz ab. Also die Knicks gewinnen das und damit haben wir auch dann den Osten durchgetippt. Jetzt wichtig, aber kurz was Fragen bezüglich Knicks. Wir haben ja Bucks Magic kommentiert. Das war ab der 7. Minute im 4. Viertel dann durch, weil die Bucks einfach aufgegeben haben. Knicks gegen die Bulls.
Ach so, ja, Alter.
Ey, die Bulls hatten keinen Grund, ihre Starter zu spielen oder da wirklich bis in die letzten Minuten zu gehen.
Ich liebe sie dafür.
Die Bulls haben gespielt, als wäre es Game 7 der Playoffs.
Ace.
Und ich dachte mir die ganze Zeit so, wenn ich New York wäre, würde ich mir denken, was wollt ihr gerade von mir? Gebt uns einfach diesen Sieg, who the fuck cares, das interessiert doch nicht. Aber Chicago hat gesagt, nein, fuck you, wir holen uns das, wir wollen diesen Sieg. Und dann ist das ganze Ding in Overtime gegangen und die Knicks haben am Ende mit einem Punkt gewonnen. Aber was für eine geile Aktion von den Bulls, ne?
Es war ein absolut geiles Spiel. Wir beide sind raus. Ich habe dann den Fernseher angemacht. So, wir haben das ja natürlich auch ein bisschen aus dem Augenwinkel verfolgt. Wir haben gesehen, die anderen Partien waren schon durch. Und dann gehst du da rein und siehst einfach, ey, die geben sich's wirklich bis zum bitteren Ende. Ich habe es jetzt gerade nochmal aufgerufen. Die Knicks haben die Overtime mit 11-10 gewonnen. Alex Caruso verteidigt Jalen Brunson, als wenn es wirklich die letzte Possession NBA Finals Game 7 wäre. Ey, die sind sich gegenseitig angegangen, haben den Korb attackiert. Es war eine absolut geile Partie und die Bulls haben da sehr viele Pluspunkte bei mir gesammelt. Zu sagen, das ist uns scheißegal, dass es hier um wirklich gar nichts geht, wir nerven euch. Wir nerven euch. Und ich glaube wirklich, genauso wie Björn gesagt hat, dass sich Jalen Brunson und Co. einfach zwischenzeitlich gedacht haben, ey, und vor allen Dingen, was das Geilste ist, dass einfach, ist auch so lustig, im letzten Saisonspiel, dass Thibodeau einfach DiVincenzo 53 Minuten spielen lässt. Ey, der Typ ist wirklich
Der Typ, Alter, der hat es noch nicht verstanden, was Verschleiß bei Spielern bedeutet.
Er ist der Felix Magath der NBA, Mann, ohne Scheiß, mit Medizinbällen, den Hügel rauf und runter rennen, ey.
Ja, die Referenz checke ich natürlich nicht, aber ich glaube dir einfach. Die
Felix Magath ist so ein bisschen der Ausdauertrainer, der dich quasi quälix, der dich einfach die ganze Zeit quält und ich sag, der quält seine Spieler, ey, 53 Minuten, es ist einfach nur komplett.
Das ist der Wahnsinn. Ja. Der hat auch nichts gelernt aus Derrick Rose, ne? Das schreibt er sich gar nicht auf die Fahne, dass D-Rose wegen ihm diese Verletzungen alle hatte.
Wir lachen da zwar immer drüber, aber es ist eigentlich gar nicht witzig. Spiel mal 53 Minuten NBA-Basketball-Overtime-Game gegen die Bulls.
Das ist einfach komplett, also das ist der absolute Traum als Spieler, kann ich dir sagen. So, wenn du in der Jugend mal in einem Team bist, wo du der Beste bist und der Coach, du merkst einfach so, ey, der lässt mich wieder drin. Geil, ich muss wieder nicht auf die Bank. Geil, ich spiel durch. Das ist das beste Gefühl der Welt. Aber in der NBA, wo du so krass auf deinen Körper achten musst, ich weiß nicht, ob DiVincenzo da Bock drauf hatte.
Ich glaub's ehrlich gesagt auch nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall ein geiler Saisonabschluss. Und jetzt schauen wir mal, ob die Bulls sich durchsetzen können gegen die Hawks. Und selbst wenn sie das schaffen sollten, müssen sie auch noch das zweite Play-in-Duell gewinnen. Und ja, ich glaube, Björn und ich, sind uns da einig, ich glaube, wir sind uns da beide. Sehen da die Sixers und die Heat auf jeden Fall im Vorteil. Ja, Freunde, das wäre die erste Playoff-Runde von uns durchgetippt. Jetzt habe ich noch mal mehr Bock als schon vor dem Pod. Das sind unglaublich geile Serien mit dabei. Ich freue mich auf Clippers, Mavs. Ich freue mich auf die Nuggets gegen die Lakers. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Bucks wirklich tatsächlich gegen die Pacers rausgehen. Und ansonsten mal gucken.
Suns, Wolves ist überragend. Ja, ganz ehrlich, Suns, Wolves, Magic, Cavs mit den Wagner Bros, das erste Mal in den Playoffs. Also wir haben wirklich mittlerweile so eine tiefe und stabile Liga, dass alle Matchups eigentlich fast geil sind. Und wie du vorhin gesagt hast, die Liga wird ja noch besser, weil nächstes Jahr einfach noch ein Team dazukommt mit den Grizzlies. Die Rockets kommen vielleicht. Also der Westen kann irgendwann seine eigenen Playoffs ausspielen. Und im Osten, ja, da weiß ich gar nicht, kommt da noch ein Team?
Nee, da muss man schon sagen, der Osten ist schon sehr, sehr schwach. Pistons, Wizards, Hornets, Raptors, Nets, Hawks, Bulls, also das sind alles.
Ja, okay.
Da musst du wirklich hoffen, dass die Magic weiterhin ihren Weg gehen, dass die Pacers weiterhin ihren Weg gehen, dass die noch stärker werden, damit die Eastern Conference stärker wird. Aber der Westen ist also vom Niveau her einfach komplett anders.
Ich glaube ja jedes Jahr an die Pistons. Vielleicht sehe ich ja irgendwann mal von denen was Cooles.
Ja, irgendwann, ja. NBA Draft wird auch spannend mit den ganzen Lotterie-Teams. Wer bekommt den Number One Pick aktuell?
Ja, aber dann auch wieder, also so wie die mir das gerade alle erzählen in den USA, wäre es am besten, wenn die auch alle Caitlin Clark picken dürften. Weil das heißt ja die ganze Zeit, der Draft wäre so schlecht. Ich will da nicht so dran glauben. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich muss es mir erst anschauen.
Ja, genau. Ich habe es auch noch nicht so viel angeschaut. Und ich denke mir immer so, ja, aber ihr erzählt mir auch nicht, dass Jami Harkes ein geiler Draftpick ist. Und jetzt startet er teilweise bei Miami. Oder ihr habt mir auch nicht gesagt, dass Brandon Podziemski ein geiler Spieler ist. Und jetzt startet er bei den Warriors. Deswegen, der Draft ist schwach. Ich weiß immer nicht, wie viel ich da drauf geben kann, weil es können ja trotzdem geile Picks da drin sein, die du einfach noch nicht so wirklich auf dem Schirm hast.
Genau. Ich glaube auch immer, wenn jemand darüber redet, dass ein Draft schwach ist, dann sprechen die wahrscheinlich wirklich von Jahrhunderttalenten, Franchise-Playern. So. Und trotz allem kann so ein Draft-Jahrgang einfach geile Rollenspieler am Start haben. Und manchmal sind die wertvoller für das ein oder andere Team, weil nicht jeder braucht einen neuen Franchise-Player, sondern manche brauchen einfach richtig gute Roleplayer. Zum Beispiel die Bucks.
Beispiel die Bucks, ja. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die Bucks haben nicht so wirklich ihre Picks leider durch den Dame-Trade. Aber du weißt zum Beispiel auch nie, was aus einem Pick wird, siehe Jalen Brunson. Also ich weiß nicht mal, welche Nummer der war, aber kein Mensch hat safe damals gesehen, was Jalen Brunson, zu was er sich entwickeln würde. Dass der ein All-NBA-Player wird, hat keiner gesehen. Kannst du mir nichts erzählen.
Okay, komm, wir machen kurz eine Raterunde zum Ende.
Ich glaube, der ist richtig spät. Ist der nicht sogar, ist der Pick 28?
Erste Runde oder zweite Runde? Erste Frage an dich.
Ich glaube so borderline erste, zweite Runde. Ich sag, der ist irgendwas zwischen 28 und 32, der Pick.
Willst du mich gerade, Alter, der Björn ist, also, okay, ich gebe zweite Runde. Runde. Und du
dann ist es 32.
Nein.
31?
Andere Richtung hättest du gehen müssen.
Ah, 33?
33, ja.
Ah, okay, ganz knapp. Ja.
33, ja, Wahnsinn. Also Jalen Brunson, die Entwicklung bei den Knicks, das...
Schon bei den Mavs. Also ich glaube, das hat auch keiner gesehen bei den Mavs, dass der so gut sein würde. Da hat er ja auch in der Abwesenheit von Luca teilweise Playoff-Serien übernommen.
Stimmt, gegen die Jazz damals. Da war Luca nicht mit dabei und da hat Jalen Brunson, gut, das kannst du natürlich schlecht sagen. Ja, jetzt hast du gerade eben Kyrie Irving an deiner Seite. Gut, Jalen Brunson, Irving, beide einfach unfassbar offensiv. Beide defensiv jetzt nicht gerade die stärksten. Ja, ich freue mich, dass Jalen Brunson bei den Knicks ist. Der passt da irgendwie einfach rein, auch so von der ganzen Art und Weise.
Ey, wenn Brunson jetzt in die Conference Finals gehen sollte, dann ist er, glaube ich, der beliebteste Nick seit Patrick Ewing. Ja. Ich glaube, dann hat er damit schon Carmelo überholt, weil Melo hatte nicht so wirklich die Erfolge.
War der überhaupt mal in den Conference Finals?
Nee.
Ich glaube nicht, oder? Nee, Melo war nie in den Conference Finals.
Ich glaube, den sein krassestes war überhaupt zweite Runde zu sein und da hat er dann gegen Miami, glaube ich, verloren, 2013.
Ja.
Oder 12 oder so. Und nee, der hat nie ein Conference. Der hat mit Denver war der im Conference-Finale gegen die Lakers. Das war auch ein geiles Matchup. Das war auch knapp. Mhm. Also das war aber ein paar Jahre vorher, so 2009, 2008, irgendwann so. Aber ja, der Brunson ist wahrscheinlich jetzt schon, also wie gesagt, gibt ihm einen tiefen Playoff-Run, dann ist der beliebteste Knicks seit Ewing.
Ich denke mir gerade eben, ein tiefer Playoff-Run von Brunson und der wäre schon weitergekommen als Embiid und die Sixers. Oh Mann, ey.
Process.
Bucks und Philly-Fan zu sein, aktuell ein absolutes Träumchen.
Ja, läuft voll bei uns.
Es kommen wieder bessere Zeiten. Ne? Dann sind wir für heute durch, oder? Haben alle Themen besprochen, das Play-In einmal am Anfang ganz kurz und knackig, dann Team USA steht fest, Olympia so ein bisschen mit reingenommen und jetzt die erste Playoff-Runde durchgetippt und dann, ja Freunde, kann ich euch noch ans Herz legen, Patreon, es lohnt sich jetzt zu den Playoffs nochmal mehr, denn wir werden am Samstag natürlich auf die anderen Play-In-Partien schauen, das dann exklusiv patreon.com/das5. Viertel. Vielen Dank an alle, die uns da supporten und dann nächste Woche sprechen wir schon über die ersten Duelle. Ich glaube, am Samstag geht's los, Samstag auf Sonntag, irgendwie sowas.
Genau.
Und Samstag vor allem, denkt dran, erste Runde für uns Europäer, viele Spiele, 21 Uhr, 21.30 Uhr. Ich liebe die erste Runde deswegen. Es gibt wieder viele. Ich glaube, sogar eins der ersten Clippers gegen Mavs Games ist um 21. Komm, das wollen wir uns doch kurz als Bestätigung mitgeben. Ja. Ich habe es, glaube ich, vorhin gelesen. 21.30 Uhr. Passt auf, Samstag Cavs gegen Magic, 19 Uhr. Timberwolves gegen Suns, 21.30 Uhr, auch am Samstag. Am Sonntag, okay, Clippers Mavs war wahrscheinlich ein Tagtraum.
Ja, ich sehe es auch nicht.
Es steht noch offen. Ich glaube, ich habe vorhin irgendwo gelesen, am Sonntag um 21.30 Uhr. Also haltet da auf jeden Fall mal Ausschau, ob das dann auch so ist. Ja.
Aber Cavs Magic 19 Uhr am Samstag, das kann man sich auf jeden Fall gut geben, Leute. Und dann 21.30 Uhr Wolves Suns am Samstag. Die beiden Spiele ballern auf jeden Fall, ja.
Ja. Ey, ganz ehrlich, der Pod hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Dann hören wir uns wieder am Wochenende, liebe Supporter und an alle anderen. Nächste Woche dann schon mit den ersten Ergebnissen. Euch viel Spaß bei den Playoffs. Björn, auch an dich danke. Und
danke dir.
Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.